On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Ein 10-jähriger Argentinier schlägt den wohl besten Schachspieler aller Zeiten. Die Länderspieleuphorie macht sich rar und dafür sehen wir nun den Liga-Alltag im Fußball wieder. Und im Motorsport steht ein wahrer Mega-Deal an. Dies und viele weitere Themen heute im Wochenrückblick. Vorneweg aber frohe Ostern. Benny ist heute leider nicht dabei. Dafür habe ich und das sei garantiert mehrere Expertenalter am Start. Aber einen ganz besonderen und den hören wir jetzt.
So, meine Damen und Herren, mein Name ist Stefan Raab. Und bevor sich mein 1. FC Köln endgültig in die zweite Liga verabschiedet und von der UEFA tot sanktioniert wird, habe ich jetzt einen Weg gefunden, meinen Senf auf anderen Wegen zum Sport loszuwerden. Deswegen freue ich mich heute bei On the Pitch, der Sportpodcast, zu Gast sein zu dürfen und schicke beste Grüße an alle, die auf mein Comeback gewartet haben und mich jetzt dort hören, wo ich immer hingehört habe.
So, und heute ist nicht nur Ostermontag, sondern auch der 1. April. Deswegen zum einen eine kleine Gesellschaftskritik. KI kann sehr gruselig sein. Und Punkt 2, ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Regina Halmich-Boxen nun funktioniert oder nicht. Aber ja, vielleicht dann war er zumindest kurz einmal hier und hat sein Comeback gefeiert. Hallo Nico Mannstein, denn du wirst heute den wahren Ersatz für Nico spielen, Leiter des Kommentatorenblocks. Ich grüße dich und besten Gruß nach Hamburg in den hohen Norden.
Hallo David, natürlich auch von mir. Frohe Ostern nach draußen. Ich hoffe, dass ich im Gegensatz zur KI nicht gruselig bin, aber ich freue mich heute ein bisschen über den Sport rund um die Welt zu sprechen.
Genau, vorher müssen wir allerdings ein bisschen über dich sprechen, denn die Leute hier kennen dich ja noch gar nicht bei uns im Podcast-Feed. Die meisten von euch werden ja wissen, dass ich zusammen mit Luca Storms ja diesen anderen Podcast noch habe. Sport-TV-Kritik-Podcast, Screentime Sport nennt sich das Ganze, wo wir ja so ein bisschen auf die Sportrechte-Neuigkeiten und Übertragungskritiken blicken, die es im deutschen Sportfernsehen und manchmal auch darüber hinaus gibt. Und da arbeiten wir eben auch mit dem Kommentatoren-Blog zusammen. Was das ist und was das mit uns zu tun hat, das kannst du uns jetzt verraten, Nico.
Ja, im Kommentatorenblock fokussieren wir uns in allererster Linie auf den Fußball und listen dort auf, ja, wo läuft denn überhaupt welches Spiel und vor allen Dingen, wer kommentiert das denn in deutscher Sprache? DAZN, Sky, eine Menge Spiele, Sport Digital, rund um die Welt, eine Menge Kommentatoren. Jeden Montag und Donnerstag ein neuer Beitrag im Blog, dazu eine Menge Social Media. Und da ergänzen wir uns natürlich ganz gut mit euch bei Screentime, weil Sachen Sportrechte, Sachen Sportkommentatoren, Sachen Sportübertragung, da ist immer eine Menge los.
Hängt alles miteinander zusammen. Genau, dann blicken wir auf die heutigen Themen, die wir haben und das ist eine ganze Menge. Der Wintersport ist zwar im Prinzip vorbei, da bleiben noch ein paar News übrig, aber sonst ist ja eine Menge los in der Sportwelt und deswegen haben wir heute folgende Sportarten für euch mit dabei. Wir beginnen im Golf, machen dann weiter mit einer Nachricht aus dem Turnen und starten dann in unsere Themenblöcke rein. Eishockey unter anderem mit den Playoffs, dann haben wir in der Leichtathletik eine starke Zehnkampfleistung. In Tennis blicken wir unter anderem nach Miami, dann geht es weiter mit dem Handball, da natürlich Liga und Europapokal. Danach geht es weiter mit Basketball. Da habe ich ein Vorortspiel zu berichten und zwar von der Euroleague der Bayern gegen Barcelona. Da sprechen wir drüber. Dann kommen wir noch zum Radsport. Da gab es einen weiteren Frühjahrsklassiker und viele Sturzdiskussionen. In der Premier League of Darts ist natürlich auch ein weiterer Spieltag hinter uns und die European Tour hat in München Station gemacht. Und dann geht es noch weiter, Motorsport, ich habe den Mega-Deal eben schon angesprochen, da gibt es einige Neuigkeiten. Nico hat natürlich seinen Schachblock hier noch etablieren können, habe es ja eben auch schon angesprochen. Und wie gesagt, die Wintersport-Neuigkeiten und dann natürlich eine Menge Fußball, Länderspiele, Hasenhüttl, Tuchel, Bayern-Niederlage, Premier League, DFB-Pokal der Herren und der Damen, also eine Menge los. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit der ersten News, denn es gab jetzt eine, es ist nicht Premiere, aber es ist schon zumindest ein Weilchen her, der vierte Golfer überhaupt, der auf der PGA-Tour ein Golfturnier gewinnen konnte. Stefan Jäger ist das Ganze geworden und ja, ist natürlich kein Unbekannter in der Golfszene, aber hat sich dann in ja, allerletzter Minute noch gegen den Weltranglisten-Ersten Scotty Scheffler durchgesetzt und sich 1,638 Millionen US-Dollar Preisgeld gesichert. Und neben dem Preisgeld ist es aus deutscher Sicht natürlich was ganz Besonderes, denn er reiht sich damit in eine Reihe ein aus Bernhard Langer, Martin Keimer und Alexander Tschäker, die ja alle mal ein US-PGA-Tour-Spiel oder Turnier gewinnen konnten. Und nun reiht er sich eben als Vierter in dieser Reihe ein. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und dann noch eine ja, eher traurige Meldung, weil das hätte so nicht sein müssen. Und zwar ist die Europäische Turnunion die verantwortlich sind, unter anderem für die Organisation der Europameisterschaften, zu dem Entschluss gekommen, die Europameisterschaften nächstes Jahr nicht in Tel Aviv in Israel auszutragen, aufgrund der Konflikte, die dort gerade vorherrschen. Eine neue Entscheidung über einen neuen Austragungsort soll bis zum 23. April getroffen werden. So, und dann steigen wir ein in unsere erste Kernthemensportart, und zwar Eishockey. Die Playoffs in DEL und DEL2 sind natürlich mega spannend, Nico, und du hast dich auch so ein bisschen eingelesen, deswegen kannst du uns ja gerne mal verraten, wie es da so steht in der DEL.
Ja, mit Blick auf die DEL Playoffs geht's rein in die Halbfinals am heutigen 1. April. In den kommenden Tagen werden immer im Zweitagesrhythmus die Partien anstehen. Da gibt es einmal das Halbfinale zwischen den Eisbären Berlin und den Straubing Tigers und natürlich auch das Duell von den Fishtown Penguins gegen Red Bull München. Auch das steht dort natürlich an. Dort, wie gesagt, alle Spiele in den nächsten Tagen live zu sehen bei Magenta Sport. Und auch in den DEL2 Playoffs wird gespielt. Dort hat auch Benny ein paar Eindrücke von den Kassel Huskies mitgebracht.
Absolut. Wir hören Benny an.
Und natürlich muss ich auch ein paar Worte zur DEL2 hier lassen, weil es geht ja um unser nordhessisches Team, um die Kassel Huskies, jahrelang knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt, wenn es tatsächlich darum ging. Jetzt ist man fast natürlich in der vergangenen Woche im Viertelfinale der Playoffs ausgeschieden, obwohl man 3-1 in Spielen schon geführt hatte, stand es dann plötzlich wieder 3-3 und das letzte Duell ging dann Gott sei Dank auch an die Huskies. Und jetzt geht's eben gegen Kaufbeuren und nach 2 Spielen ist wieder diese 2-Spiel-Führung da. 2-0 nach einem starken 5-1 daheim und einem 5-4 nach Verlängerung in Kaufbeuren sieht es doch jetzt wieder ganz gut aus im Halbfinale der Playoffs. Und ja, ansonsten Straubing in der DEL1 seit 12 Jahren das erste Mal wieder in einem Halbfinale der DEL-Playoffs. Darüber müsst ihr natürlich auch reden. Oder David, ich bin gespannt, wie schätzt du denn die Chancen jetzt von den Huskies ein? Ich meine, ist die Chance vielleicht jetzt mal so groß wie schon lange nicht mehr?
Ja, genau. Also ich kann auf jeden Fall nur sagen, die Hoffnung ist groß, dass es die Kassel Huskies diesmal endlich schaffen. Ich wage keine Prognosen mehr, weil das ist bei diesem Verein oder bei dem Club irgendwie schon mal in die Hose gegangen. Deswegen lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster. Heute ist ja das 3. Spiel wieder zu Hause und dann kann man hoffentlich schon mal einen ganz, ganz großen Schritt in Richtung Finaleinzug machen. Ich hoffe und bete einfach, dass es funktioniert und ansonsten ist es natürlich auch hochspannend, wer das im Free-TV verfolgen kann. Bei DEL1 werden auch wieder einige DEL-Playoff-Spiele zu sehen sein. Also Eishockey-Hochspannung, finde ich, irgendwie läuft immer ein bisschen so unter dem Radar, aber was da gerade für wahnsinnig spannende Serien laufen, das kriegt man so im allgemeinen Sportgeschehen gar nicht mit. Nico, geht's dir da auch so?
Ja, absolut. Taucht ein bisschen unter, auch im öffentlichen Rahmen. Auch wenn wir mit Blick aufs zweite Halbfinale der DEL2 schauen, ist es zwischen Regensburg und den Eispiraten Krimitschau ja wahnsinnig spannend. 1-1 steht es dann nach 2 Spielen. Auch da steht heute Partie Nummer 3 ein in Regensburg. Auch da darf man gespannt sein. Format ja auch hier Best of 7.
Genau, dann blicken wir zur Leichtathletik und da haben wir natürlich einen von vielen Medaillenkandidaten für diesen Sommer. Es ist ja Europameisterschaft und die Olympischen Sommerspiele anstehend. Leo Neugebauer, der Zehnkämpfer, der in den USA vor allem lebt und trainiert und auch seine Wettkämpfe bestreitet, wird zwar nicht bei den Europameisterschaften starten, aber ist natürlich einer der Top-Talente, auf den die deutsche Mannschaft hofft, wenn es um Olympiamedaillen geht. Und nun setzte er eine beeindruckende Bestmarke schon in der frühen Saisonphase. 8.708 Punkte im Zehnkampf in Austin. Damit ist er nur knapp 130 Punkte unter seinem eigenen deutschen Rekord geblieben. Hat persönliche Bestleistungen im Kugelstoßen und im Speerwurf aufgestellt. Ist er generell in guter Form. Hat ja auch den deutschen Hallenrekord im Siebenkampf bereits vor einigen Wochen gegen den inzwischen ARD-Experten Frank Busemann gebrochen. Also Leo Neugebauer scheint in richtiger Topform zu sein. Und wir sind natürlich auch in Topform. Deswegen haben wir noch mehr Sportarten für euch vorbereitet. Nach der Unterbrechung geht es dann weiter mit Tennis, Handball und Basketball. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Tennis. Die Miami Open stehen an bzw. standen auf dem Programm und wie das Ganze ausgegangen ist, dazu hat sich Benny wieder gemeldet.
Tja, am Ende sollte es wieder nicht sein für Alexander Zverev. Im Halbfinale von Miami beim ATP Masters scheiterte er an Grigor Dimitrov, dem Bulgaren. 32 Jahre alt ist der mittlerweile und der hat im Viertelfinale zuvor Carlos Alcaraz geschlagen. Da dachte man erstmal, okay, für Zverev eine gute Auslosung, weil die letzte Niederlage gegen den Bulgaren ist fast 10 Jahre her. Und das war das erste Duell, was die beiden spielten. Da hat Dimitrov das letzte Mal gewonnen. Danach 7 Siege in Folge für Zverev und trotzdem scheiterte er am Ende gegen Dimitrov mit 4-6, 7-6 und 4-6. Ja, das Finale jetzt gegen Jannik Sinner, der wirklich, kann man glaube ich sagen, in dieses Finale spazierte, setzte sich nämlich gegen Daniil Medvedev mit 6-1, 6-2 durch. Das heißt am Ende ein Finale zwischen dem Bulgaren Dimitrov und eben dem Italiener Jannik Sinner. Bei den Damen wiederum gibt es auch eine tolle Geschichte, denn da gewann die US-Amerikanerin Danielle Collins. Und das ausgerechnet auf ihrer Abschiedstour auf der Tennisbühne, denn beim WTA-Turnier gewinnt sie, die 30-Jährige, das Turnier gegen die Kasachin Jelena Rybakina am Samstag mit 7-5, 6-3. Und damit ist das ihr dritter Titel auf der WTA-Tour. Und wie gesagt, sie hat gerade ihre Abschiedstour, wird jetzt ihre Karriere beenden. So kann man mal die Karriere beenden.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, wir sind zuversichtlich, dass sich Alexander Zverev da in diesem Jahr nochmal anderweitig auftrumpfen kann oder zeigen kann. Jannik Sinner natürlich in Topform, hat ja auch die Australian Open schon gewonnen. Aus dem Doppelturnier kann ich noch berichten, dass Kevin Kravitz und Tim Pütz bis ins Halbfinale gekommen sind. Also irgendwie sind wir ja weiterhin optimistisch, Nico. Und ich weiß ja, dass du auch ziemlicher Tennis-Fan bist. Deswegen, mit welchem Jahr gehst du oder mit welchen Gefühlen gehst du in das restliche Tennisjahr so rum?
Ja, sicherlich bin ich mal sehr gespannt, was ist los mit Rafael Nadal. Viele Verletzungsprobleme. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass er noch seine Abschiedstournee bekommt und möglicherweise noch einmal groß in Paris auftreten kann bei Roland Garros. Das wäre ihm sicherlich zu gönnen. Oder auch zweimal.
French Open und Olympia. Das ist einfach herrlich da.
Wäre natürlich traumhaft. Aber klar, ansonsten Jannik Sinner, Alex Zverev, die Next Gen, die inzwischen gar nicht mehr so Next Gen ist, da schaut man natürlich gerne hin. Bald stehen dann ja auch die Grand Slams 2 und 3 an. Also ich bin mal sehr gespannt, was dieses Tennisjahr mit sich bringt. Insbesondere, weil sich rund um Novak Djokovic ja auch was ereignet hat.
Goran Ivanisevic getrennt, mit dem, selber auch Wimbledon-Sieger 2001 gewesen. Und mit ihm gemeinsam holte Novak Djokovic 12 seiner 24 Grand Slam-Titel. Seit 2018 im Team gewesen. Also ich bin gespannt, ob diese Umstellung jetzt irgendwas mit seiner Form macht. Die ist ja bisher noch nicht ganz so berauschend im Tennisjahr 2024. Und einen weiteren aus der, wenn du eben von Next Gen gesprochen hast, müssen wir von der Last Gen sprechen. Andy Murray hat sich ja leider ein Bänderriss zugezogen. Wimbledon und Olympia waren auf seiner Abschiedstour eigentlich fest eingeplant. Das Ganze wackelt jetzt, weil er die entsprechenden Ranglistenpositionen unter anderem für das olympische Turnier noch nicht hat. In Wimbledon kann man, glaube ich, als Andy Murray immer mal auf eine Wildcard hoffen. Aber das ist natürlich eine Schlagzeile. Novak Djokovic, mal gucken, wie das ohne diese eine Personalie im Trainerteam weitergeht und wann und ob wir Andy Murray überhaupt nochmal auf der Tour wiedersehen.
Ja, speziell bei Novak Djokovic. Bislang hat er immer prominente Namen. Wimbledon-Sieger als Trainer, das kennt man nicht anders bei Novak Djokovic mit Blicken auf Boris Becker. Wir blicken eben auf Goran Ivanisevic. Da darf man gespannt sein. Wer folgt denn da jetzt? Das wird sicherlich spannend mit Blick auf die kommenden Wochen.
Was auch spannend ist, ist der Blick auf die Tabelle der Handball-Bundesliga. Nico, und auch da bin ich mir sicher, du hast dich hervorragend vorbereitet und du kannst uns einen Überblick darauf geben, was so am vergangenen Wochenende im Handball los war.
Ja, dort haben die Favoriten eigentlich alle ihre Favoritenrolle erfüllt mit Blick auf den Handball. Füchse haben sich ein bisschen schwer getan gegen Wetzlar, aber letztlich haben sie doch 32-30 gewonnen. Am Ende war es noch ein bisschen Ergebniskosmetik, aber zwischenzeitlich hat man das Gefühl gehabt, es könnte noch mal ein bisschen knapper werden. Letztlich gab es aber den 32-30 Erfolg. Damit bleiben die Füchse erstmal vorne, wobei wir natürlich auch da in Betracht ziehen müssen, dass Magdeburg immer noch Spiel weniger hat. Auch die haben am Wochenende ihre Aufgabe erfüllt, ganz souverän mit 35-52 beim Aufsteiger aus Eisenach. Auch nicht selbstverständlich so hoch zu gewinnen beim sehr heimstarken Aufsteiger. Verrücktestes Spiel vom Wochenende war wohl die Partie in Lemgo, ein 27-28 gegen den THW Kiel. Der konnte letztlich in einer sehr umkämpften Partie auf die Flensburg-Niederlage, ein sehr verheerendes Spiel, reagieren. So gab es also den Auswärtssieg, ganz wichtiger Sieg für den THW, in einem spektakulären Spiel.
Ja, genau, dann noch mein Kommentar dazu. Also ich finde es erstmal richtig, richtig stark, dass die HSG in Berlin wirklich nur 2 Punkte Unterschied am Ende nach Hause fährt. 32-30 finde ich enorm stark dafür, dass wir ja gerade zu Saisonbeginn wirklich Abstiegsangst um die Wetzlarer hatten aus hessischer Sicht. Und für Melsungen, die sind jetzt durch den Sieg von Kiel in Lemgo natürlich in der Tabelle auf Platz 4 gesprungen, Melsung auf Platz 5 gefallen. Das kann sich heute aber auch wieder drehen, weil man ist in Hamburg zu Gast und das wird ja hoffentlich auch funktionieren. Als Tabellen-13. da ja eigentlich nicht in der Favoritenrolle die Heimmannschaft aus dem Norden. Kannst du als Hamburger vielleicht dann morgen mal die Pressereaktionen aufwerfen, je nachdem wie das Spiel ausgeht. Und wir drücken natürlich dann unseren hessischen Teams weiter die Daumen, Wetzlar nicht nochmal abzurutschen und Melsung auf jeden Fall den Europapokal-Einzug zu machen. Und Europapokal ist das richtige Stichwort. DHB-Pokal übrigens auch noch in 2 Wochen dann die Halbfinals. Magdeburg-Berlin und Flensburg-Melsungen. Das ist ja dann schon das Final Four. Das müsst ihr auf jeden Fall für nächstes Wochenende schon mal eintragen, also nicht dieses, sondern nächstes. Champions League war ja schon klar, Magdeburg und Kiel sicher im Viertelfinale und in der European League gab es ja das Playoff-Turnier für die Viertelfinals und da sah es auch ganz gut aus in der letzten Woche. Natürlich meine Lieblingsmannschaft, die Kadetten Schaffhausen, haben zu Hause verloren gegen die Füchse Berlin und das ist aus deutscher Sicht natürlich sehr, sehr gut. 28-32 dort für das Top-Team aus der HBL und auch die Rhein-Neckar-Löwen waren in Kroatien unterwegs, also auch da wahnsinniges Auswärtsprogramm. 19-24 dort für die Löwen und Hannover-Burgdorf hat ein Heimspiel gegen die Schweden aus Sövehof 34-30. Da gibt es dann an diesem Dienstag die Playoff-Rückspiele und wir drücken die Daumen, dass es dann reicht mit dem Einzug in die nächste Runde im Europapokal im Handball. Dann springen wir einmal rüber in den Basketball und blicken drauf, was ja in der BBL und in der Euroleague so los ist. Und Benny würde jetzt sagen, ja, meine Chemnitzer drehen weiter frei. Ein 95-111 gegen die Centenics für die Chemnitz 99ers weiterhin auf Platz 2 in der BBL-Tabelle. Das ist echt richtig stark. Auch die Aufsteiger aus Vechta, die haben ja auch einen traditionellen Platz bei uns inzwischen in der Podcast-Folge, haben fast gegen Bonn gewonnen. 80-77, am Ende trotzdem der Bonner Sieg. Bonn nur auf Platz 8 in der Tabelle. Wenn wir uns die letzten Jahre angucken, ist das natürlich auch eine echte Überraschung. Ja, hast du noch irgendwelche Gedanken, wenn du auf die BBL-Tabelle blickst? Ansonsten kann ich ja aus Göttinger Sicht eigentlich nur sagen, dass man auch heute noch spielt gegen Braunschweig, auch quasi Derby, je nachdem, wie man es sagen will. Ja, durchaus auch Hochspannung im Kampf um den Playoff-Einzug.
Ja, da scheint es alles sehr spannend zu sein mit Blick auf die Basketball-Bundesliga. Wobei ich mal gespannt bin, was du denn so erzählen hast, denn du hast ja mal vor Ort Eindrücke gesammelt in München. Wie war das denn so?
Ja, es ist tatsächlich das erste Basketballspiel gewesen, bei dem ich live in der Halle war und ich muss sagen, also gut, Handball habe ich ja nun schon ab und an mitgemacht und Basketball ist ja eigentlich nicht so meine Kernsportart, weil eigentlich die Saison mir viel zu lange dauert, um mich da groß einzuackern, von den TV-Zeiten des US-amerikanischen Pendants mal ganz zu schweigen. Ich fand es mega cool, also die Bayern-Basketballer spielen ja noch im BMW-Park, einer relativ verranzten Halle im Westen Münchens, bevor ja im Olympiapark noch in diesem Jahr dann der SAP-Garden aufmacht, wo ja dann deutlich mehr Leute reinpassen. Das ist so eine alte, durchgehangene Betondecke da im BMW-Park. Du denkst alle 3 Sekunden, das Ding kommt runter hinter dir. Ich saß oben in der letzten Reihe, hatte man so Wellblech-Dinger, gegen die man schlagen konnte. Da dachte man schon, die Dachfassade von innen knallte die ganze Zeit auf deinen Kopf runter. Deswegen blieb es dann doch lieber bei Klatschpappen und Applaus. Und sonst, ja gut, die Barcelona-Mannschaft war natürlich von vornherein als Favorit in dieses Spiel gegangen, für die Münchner die allerletzte Hoffnung, noch irgendwie den Playoff-Einzug zu schaffen. Ich hatte es aber ja erwähnt, man ging mit ziemlich schlechten Karten in dieses Spiel. Durch 2 Niederlagen in der Vorwoche waren die Play-Ins dann doch noch relativ in weite Ferne gerückt und das ist jetzt an diesem Abend auch weiterhin geschehen. Deswegen können wir weiterhin in den Chor einstimmen, der sagt, München und Alba fliegen komplett raus nach der Gruppenphase oder nach der Spieltagsphase, nach der klassischen ersten Saisonphase. München verliert nämlich 79-87 gegen Barcelona. Zwischenzeitlich auch eher 20 Punkte Unterschied. Am Ende kam er nochmal ran und das wurde richtig spannend. Aber auch da dann viele individuelle Fehler. Barcelona irgendwie ja doch recht konsequent dann immer zu Ende gespielt. Und so ist dann eine Heimniederlage bei rumgekommen am vergangenen Donnerstag. Auch Berlin hat unterlegen. Die waren in der Türkei bei Fenerbahçe Istanbul zu Gast. 103-68. Das ist natürlich auch mega deutlich. Berlin abgeschlagen, Tabellenletzter in der Euroleague. Also da ist jetzt nicht mehr viel zu wollen. Noch 2 Spieltage stehen aus. Dann geht es dort in die Play-Ins und dann die K.O.-Phase. Also Basketball, Euroleague ohne deutschen Mannschaften in der K.O.-Phase. Das steht jetzt auf jeden Fall fest. Warst du schon mal beim Basketball?
Nee.
Willst du das mal ändern?
Vielleicht, aber ich habe gerade spontan geschaut. Erstmal habe ich geschaut, ob ich jetzt gleich zum HSV gehe Ist ja tatsächlich in 3 Stunden erreichbar. Aber dann habe ich gesehen, dass ich auch einfach in 1,5 Wochen gehen kann, weil dann kommt der THW in die Barclays Arena.
Gut, das wäre aber Handball.
Ja, ich weiß, aber trotzdem.
Das ist richtig. Ja, aber ist doch cool. Ja, auf jeden Fall, mach das gerne mal. Warst du auch noch nicht beim Handball in der Halle?
Nee, nein.
Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, gerade wenn der THW zu Gast ist, ist ja auf jeden Fall Spektakel garantiert. Bei uns ist Spektakel auch garantiert und zwar im nächsten Take, denn wir machen immer noch nicht Schluss. Auch am Ostermontag geht es bei uns weiter mit Radsport, Darts und natürlich auch noch Motorsport, Schach, Wintersport. Also eine Menge an Themen noch auf unserer Palette. Wir hören uns gleich wieder. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem dritten Take und wir steigen ein mit dem Radsport, Nico. Ich weiß ja, du bist nicht so der große Radsport-Fan, aber Luca Storms habe ich es ja letztes Jahr auch geschafft. Er ist jetzt Radsport-Ultra geworden und Wout van Aert-Verehrer, auf den kommen wir nachher noch zu sprechen. Also auf Wout van Aert, nicht auf Luca. Wie steht denn deine Beziehung zum Radsport aktuell?
Relativ neutral, also als Saarländer bekommt man immer ein bisschen was mit rund um die Tour. Allein weil der SR da ja federführend mit reingeht. Unter der Woche habe ich auch ein bisschen was mitbekommen mit Blick auf die Übertragung. Da kommst du ja auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber prinzipiell gehen meine Namensgedächtnis dort auch nicht wahnsinnig tief. Also tatsächlich könnte ich dir wohl keinen amtierenden Fahrradsportler nennen.
Gut, das ändern wir auf jeden Fall in diesem Sommer. Du hast den SR schon angesprochen, der darf sich auch dieses Jahr wieder federführend für die ARD, für die Tour de France verantwortlich zeigen, denn die ARD hat erfreulicherweise die Rechte für die Tour de France und die Tour de France Femme für diesen Sommer gesichert, Florian Haas garantiert. Und Deutschland-Tour gibt es ebenso obendrauf, das Ganze wieder im Wechsel mit ARD und ZDF. Das war ja eigentlich erwartbar. Und dann kommen wir zu den Frühjahrsklassikern und blicken auf sportliche Geschehen. Und da können wir aus deutscher Sicht auch was richtig Erfreuliches erzählen. Denn seit 2009 Heinrich Hausler, der zweite bei der Flandern-Rundfahrt gewesen ist, ist es jetzt Nils Pollitt, der seitdem das erste Mal wieder einen deutschen Fuß auf das Podest setzt. Mathieu van der Poel gewinnt das Ganze und Nils Pollitt wird, wie gesagt, überzeugender Dritter. Aber man muss dazu sagen, nach diesem ersten Eintagesrennen im Radsport und vor allem auch davor haben sich wirklich viele Sicherheitsdiskussionen breit gemacht. Also die Flandern-Rundfahrt selber ist 270,8 Kilometer lang, über 6 Stunden Fahrzeit und dann natürlich auch eher von Schlammbildern und mitunter dann Kopfsteinpflasterpassagen geprägt. Das ist relativ gefährlich. Ja, und ein Thema bei dieser Flandern-Rundfahrt waren vor allem auch die Sicherheitsdiskussionen bei Quer durch Flandern. Einige Tage davor, am vergangenen Mittwoch, gab es ja einen heftigen Massensturz. Wout van Aert hat sich das Schlüsselbein gebrochen und mehrere Rippen. Jasper Stuyven wurde operiert, van Aert auch. Mehrere Wochen Ausfall, Giro-Premiere mit Fragezeichen versehen. Mats Pedersen war auch in den Unfall verwickelt. Also das sind riesige Probleme, die wir da wieder einmal haben mit den gerade Abfahrten, wo wir letztes Jahr bei der Tour de Suisse auch einen Todesfall leider zu beklagen hatten. Also Radsport und Stürze bleiben ein aktuelles Thema. Wir haben letztes Jahr viel drüber diskutiert und werden auch dieses Jahr viel drüber diskutieren. Und spätestens mit Blick auf die Tour-Etappenplanungen werden wir natürlich auch ein besonderes Auge darauf werfen, wie viele gefährliche Abfahrten da eingebaut worden sind. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass die Verletzten schnell zurückkommen und dass wir dieses Jahr keine ähnlichen Folgen von Stürzen im Radsport haben, wie wir das in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen haben. Bei den Damen sind wir euch noch schuldig, dass Lotto Kopecky überraschend nicht die Flandern-Rundfahrt der Damen gewonnen hat. Die italienische Meisterin war nämlich noch 163 Kilometern erfolgreich. Elisa Longo Borghini war dort erfolgreich vor der Polin Katharina Nivadoma und der Niederländerin Shirin van Anroy und die, ich habe sie eben angesprochen, Straßenweltmeisterin Kopecky, die das Rennen in den letzten beiden Jahren gewinnen konnte, wurde 13 Kilometer vor dem Ziel distanziert. Also da kann man schon von einem Überraschungserfolg sprechen. Und ich denke, damit können wir den Radsport eigentlich abhaken und springen weiter zum nächsten Sport. Und da im Darts ist natürlich sowohl die Premier League als auch die European Tour ein Thema, die in München Station gemacht hat. Da updatet uns Benny gleich, wie es in der Premier League aussieht. Da hast du einen Blick drauf, Nico.
Ja, die Premier League hat Stopp gemacht in Nordirland, genauer gesagt in Belfast. Es geht ja rein in die zweite Hälfte, Spieltag 9 stand an und es gab tatsächlich, man hat irgendwie nur noch drauf gewartet, es gab den ersten Tagessieg von Luke Littler, der sich durchgesetzt hat gegen die Topspieler dieser Premier League Saison in Runde 1 in einem wahnsinnig umkämpften Spiel gegen Luke Humphries, 6-5, es ging bis in Sudden Death. Luke Humphries hat ja die letzten 3 Premier League Einzelspieltage alle gewonnen, von daher war das schon ein wahnsinnig umkämpftes Spiel und schon auch ein großes Ding, dass Luke Littler das gewonnen hat, und auch danach gewann er gegen Michael van Gerwen, auch das ja alles andere als ein kleiner Spieler, damit er dann ins Finale eingezogen ist, wo er auf Nathan Aspinall getroffen ist und dort mit 6-4 gewonnen hat. Ansonsten bleibt mit Blick auf den Premier League Spieltag festzustellen, dass Peter Wrightman nochmal ein Spiel gewonnen hat. Er ist tatsächlich ins Halbfinale eingezogen, dort allerdings verloren gegen gegen Nathan Aspinall. Mit Blick auf die Tabelle sehen wir, dass Luke Humphries auf der 1 steht, gefolgt von Luke Littler. Ist ja so ein bisschen mit Blick auf die Premier League spannend zu schauen, wer zieht ein in die Playoffs. Da qualifizieren sich ja die ersten 4, Stand jetzt stehen da. Also Luke Humphries, Luke Littler, Michael van Gerwen und Nathan Aspinall. Und wir sind, wie gesagt, in der zweiten Turnierhälfte. Am Donnerstag geht es dann weiter, dann geht es nach Manchester.
Eine Sache noch zur Premier League. Wir müssen die Rubrik noch vollenden, das kannst du nicht wissen, aber wir haben die Rubrik, konnte Peter White am Donnerstag mal Punkte holen? Zum zweiten Mal können wir diese mit Ja beantworten, denn Peter White ist es gelungen, zum zweiten Mal ins Halbfinale zu kommen. Deswegen hat der Tabellenletzte der Premier League-Tabelle nicht mehr 2, sondern 4 Punkte. Und ich kann mir schon denken, was du sagen wolltest. Alles, was in München passiert ist, habe nicht ich mitbekommen, weil ich habe das erst während des Turniers mitbekommen, dass in München die European Tour Station gemacht hat, sondern Benny hat das für uns zusammengefasst. Das hört ihr jetzt.
Fast schon traditionell ist ja das European Tour Turnier in München am Osterwochenende. Normalerweise starten ja European Tour Turniere bereits am Freitag, aber aufgrund von Karfreitag ging dieses Turnier in München im Münchner Zenit aber erst am Samstag los. Das heißt, ja, auf heute, während eurer Folgenaufnahme, wird sich am heutigen Tag jedenfalls auch die Finalsession befinden. Das heißt, heute Nachmittag befinden sich die Achtelfinals und heute Abend dann geht es in die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale. Und die zweite Runde wurde am gestrigen Tag komplett gespielt. Und ein Deutscher konnte sich immerhin für den Finaltag qualifizieren. Martin Schindler, der erst am Samstag Vítězslav Sedlák mit 6-1 schlägt, der selbst aber nur 76 im Average spielte. Und dann am nächsten Tag schlägt Martin Schindler mal eben den an 4 gesetzten Damon Hatter mit 6-1, 99er Average, richtig gutes Spiel. Das heißt, er trifft dann morgen auf Chris Dobie im Achtelfinale. Ein anderer Deutscher, der in Runde 2 gesetzt war, aber nicht darüber hinaus kam, war Ricardo Pietrzko. 1-6 am Ende hieß es gegen Ryan Joyce, den er kürzlich noch im ersten European Turnier des Jahres im Achtelfinale schlagen konnte. Hier hieß es jetzt 1-6. Joyce spielt auch 103 im Average. Richtig guter Tag von dem Engländer und Pietrzko ist damit raus. Andere Deutsche wie Gabriel Clemens, der zum Beispiel Matchstarts gegen Dimitri Vandenberg hatte in Runde 1, musste leider schon direkt im ersten Spiel die Segel streichen, ähnlich wie ein Lukas Wenig, auch ein Michael Unterbuchner, der sein Comeback feiern konnte und doch auch gegen Nathan Aspinall sehr gut spielte, am Ende aber 2-6 unterlag. Genau, sonst viele Favoritensiege und morgen freuen wir uns, ja, doch, oder heute freuen wir uns auf die Achtelfinals und den Finaltag im Münchner Zenit.
Ja, Nico, ich habe es vorhin beim Radsport gefragt, da ist dein Interesse noch nicht so riesig, aber beim Dartsport, da bin ich mir sicher, da sieht es schon etwas anders aus, oder?
Ja, da ist es hoch wie noch nie. Also die Premier League probiere ich eigentlich jede Woche ein bisschen was mitzunehmen. Ja, das so ein bisschen während der Corona-Zeit entfacht. Da lief gerne mal der Darts parallel, weil das ja auch ganz gut mobil ging. Einfach ein toller Sport, speziell die WM, aber auch die Premier League-Abende immer wieder toll.
Ja, genau. Was auch toll ist, ist der Motorsport. Und da haben wir eine wirkliche Monsternachricht, die besprechen wir gleich an. Vorher ein bisschen Terminplanung. Dieses Wochenende macht die Formel 1 wieder Station, und zwar in Suzuka. Das ist ja doch eher ein Rennen für das Saisonende geplant gewesen in den letzten Jahren. Das hat sich diesmal geändert. Rennen Sonntag 7 Uhr könnt ihr euch auf jeden Fall in den Kalender eintragen, und das Fahrerkarussell dreht sich schon ziemlich schnell. Daniel Ricciardo muss Ergebnisse liefern, sonst würde da berichtet, ist er sein Cockpit vielleicht schon los. Auch Bottas und Joe könnten wackeln beim Kick-Sauber-Team. Auch Carlos Sainz, der Rennsieger von dem Australien-Wochenende, ist bisher für nächstes Jahr ohne Cockpit. Auch gibt es große Diskussionen über die Zukunft von Max Verstappen und Sebastian Vettel. Also viele Gerüchte im Umlauf. Ich kann und will zu keinem davon Stellung nehmen, weil am Ende dreht sich alles wieder 5-mal und am Ende bleibt im Zweifel alles so, wie es ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall Hochspannung drin im Fahrerkarussell, dadurch, dass ja der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari bestätigt worden ist für das nächste Jahr. Und der Monster-Deal im Motorsport, das ist wirklich krass, weil das, was Ähnliches hatten wir tatsächlich schon mal mit einer Firma namens CVC Capital Partners. die schon mal in gewisser Weise mit der MotoGP und der Formel 1 zusammen verwoben war. Und Liberty Media ist uns ja sicherlich, oder zumindest den meisten von euch da draußen, auch ein Begriff. Das sind die quasi Vermarktungsinhaber der Formel 1, die die Formel 1-Rechte haben. Und die haben jetzt, und das ist auch ein Thema, was unter anderem bei Screentime Sport ja des Öfteren angesprochen wird, wenn wir über die MotoGP sprechen, die ja ein neues Fernsehen zu Hause hat in Deutschland, ist dort nämlich nicht Liberty Media verantwortlich, sondern Dorna Sports. Und Liberty Media hat jetzt 86% von Dorna Sports übernommen. Also Liberty Media besitzt jetzt nicht nur die Mehrheitsrechte an der Formel 1, sondern auch an der MotoGP, an der Superbike WM und an der Moto E. Das Ganze ein Transaktionswert von 4,2 Milliarden Euro. Also das ist schon wirklich ein Monsterschritt und ich bin sehr, sehr gespannt, inwieweit das jetzt irgendwie zu einer Angleichung oder Parallelentwicklung dieser beiden Rennserien führt. Auf jeden Fall ist es ein Monster-Deal im Motorsport und ja, mal gucken, ob da noch irgendein Kartellamt sagt, da haben wir noch was gegen.
Da darf man gespannt sein, als Ergänzung noch zur Formel 1, das Turnier in Japan, da kann man ja in dieser Saison mal schauen. Hast du
gerade Turnier gesagt?
ja, stimmt.
Weltklasse, das bleibt drin.
Dann noch als Ergänzung zum Rennen in Japan. Dort ist ja mit Blick auf dieses Jahr immer spannend zu sehen, wer überträgt das überhaupt. In diesem Wochenende wird das Rennen einzig und allein auf Sky zu sehen sein, beziehungsweise auf Wow einzig und allein. Das Qualifying könnt ihr natürlich auch noch bei RTL Plus verfolgen. Das, ihr wisst, ich komme aus den Sportübertragungen, aus dem Kommentatorenblock, von daher die Information baue ich dann auch noch gerne ein.
Und das könnt ihr uns glauben, auch wenn RTL aktuell was anderes verrät, wie beim Melbourne-Wochenende, wo bei RTL aktuell gesagt wird, das Rennen könnt ihr auch bei RTL sehen. Die Antwort ist nein. Also viel Spaß in Japan mit diesem Formel-1-Wochenende und generell eure Meinung würde mich sehr interessieren, wie ihr darauf blickt, dass Liberty Media jetzt auch die MotoGP quasi oder beziehungsweise Dorna Sports übernommen hat. Also das ist wirklich ein wahnsinniger Deal. Wir müssen auf jeden Fall für nächste Woche da mal eine Expertenmeinung von Lukas Storms vielleicht auch hier einholen. Das wäre vielleicht ganz ratsam und dann sind wir sehr, sehr gespannt, ob sich, wie gesagt, noch ein Kartellamt meldet oder was das mit den Events selber macht. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu deinem Highlight dieser Podcast-Folge, denn Schach ist eine Sportart, auf die wir tatsächlich auch schon mal in der Vergangenheit, gut, die Vergangenheit ist auch schon ein paar Jährchen alt in diesem Podcast, geblickt haben, denn ein Schachthementeil bei uns im Podcast. Bitteschön, Nico, deine Bühne.
Ja, ich habe ein bisschen was aus dem Schach mitgebracht, ein toller Sport. Bundestrainer Jan Gustafsson, ja auch hier in Hamburg ansässig, da bekommt man natürlich einiges mit. Dort steht nämlich unter anderem momentan das Grenke Chess Classic an. In Karlsruhe wird dort gespielt, 6 sehr prominente Spieler, unter anderem auch Schachlegende Magnus Carlsen, Nummer 1 der Welt, wohl der beste Schachspieler aller Zeiten. Und auch aus deutscher Sicht Vincent Keimer mit dabei, war ja zuletzt auch zu Gast im aktuellen Sportstudio. Und ja, dort in diesem Turnier wird momentan gespielt, alle spielen zweimal gegeneinander, jeweils einmal mit den weißen und einmal mit den schwarzen Steinen. Und dann gibt es noch Playoffs momentan, führt Magnus Carlsen in dem Turnier. Weniger gut sah es aus für Magnus Carlsen bei einem anderen Spiel. Im Teaser hat es David bereits angesprochen. In einem Bullet Brawl Turnier gab es eine Niederlage gegen das 10-jährige Wunderkind Faustino Oddo. Das war sicherlich überraschend. Magnus Carlsen als weltbester Schachspieler, dass du so ein Spiel verlierst. Aber im Schach, der Nachwuchs kommt, allein durch Online-Schach merkt man, der Schach Sport boomt, das war speziell in der Corona-Zeit, hat sich das abgezeichnet und das merkt man jetzt auch mit Blick auf die Jugend, mit Blick aufs Kandidatenturnier, auch noch ein Turnier, das ich mitgebracht habe, steht auch sicherlich ein paar interessante Partien an. Zwischen dem 3. und 25. April wird dort der Gegner von Ding Liren, der amtierende Schachweltmeister, gesucht. In diesem Kandidatenturnier werden aus den 8 Spielern, die dort antreten, ermittelt, wer eben auf Ding Liren trifft. Magnus Carlsen nimmt dort nicht teil. Auch das mit Blick auf den Schachsport ganz interessant. Da gibt es momentan gewisse Konkurrenzkämpfe zwischen Verbänden. FIDE, der ganz gängige Schachverband, steht da momentan ein bisschen in der Konkurrenz. Unter anderem chess.com als führende Schachwebsite steht dort ein bisschen in der Konkurrenz. So ein bisschen die Frage an dich, wie drin bist du so im Schachsport?
Tatsächlich hatten wir diese Diskussion mit dem Aufkommen dieses Schachhypes schon irgendwie bei uns im Podcast. Also damals, ich erinnere mich noch an Insta Live, wann war das? Ich glaube letztes Jahr Ostern oder so, haben Benny und ich mal ein Insta Live gemacht. Könnt ihr auch noch übrigens sehen bei uns auf Instagram @onthepitch_pod. Es gibt zwei Folgen, die nicht im Podcast-Feed erschienen sind, sondern nur Ankündigungen. Und diese Folgen könnt ihr bei Insta Live nachgucken, immer noch. Und da haben wir drüber diskutiert, weil ich glaube, Bennys Bruder tatsächlich auch so einer ist, der durch diese ganze Corona-Online-Schachstream-Geschichte da irgendwie auf den Schachzug aufgesprungen ist, der dann irgendwie jetzt auch, habe ich gesehen, ja vor ein paar Wochen, Monaten sogar irgendwie liefen da, ich weiß gar nicht, Weltmeisterschaften bei Twitch oder so, dass da hunderttausende Leute zugeguckt haben, wirklich der Wahnsinn. Und das natürlich auch, da die Frage ist, es gibt ja natürlich inzwischen die Mehrheit aller Spieler, die Schach spielen auf dieser Welt wahrscheinlich, die das online tun, als das Ganze jetzt physisch an einem gemeinsamen Brett zu machen. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung von Schachregeln, aber trotzdem finde ich spannend, dass er auch da jetzt dieses Phänomen da ist mit den unterschiedlichen Weltverbänden. Das haben wir im Golf gesehen. Das wünsche ich mir für den Biathlon noch, dass dieser Streit irgendwann mal entfacht. Aber ja, finde ich spannend, dass das auf vielen Sportartebenen passiert gerade, dass da irgendwie so zwei Fronten gegeneinander kommen. Und für welche Ebene, das wäre vielleicht die Resultatfrage daraus, hat sich denn Magnus Carlsson entschieden? Wo spielt er denn gerade?
Ja, richtig entschieden hat er sich nicht. Das ist ja das Schöne am Online-Schach. Er ist noch recht viel unterwegs, aber bei der FIDE ist er momentan sehr wenig unterwegs. Grundsätzlich gibt es aber noch keine klare Entscheidung von ihm. Aber wie du richtig sagst, mit Blick auf den Schachsport ist das wahnsinnig spannend. Eine Menge Zuschauer, auch der Schachbundestrainer Jan Gustafsson, ich habe ihn eben angesprochen, streamt eine Menge auf Twitch, macht viele Tutorials, auch für Anfänger, ist auch bei Anfängerturnieren mit dabei. Und dort ein bisschen den Schachsport auch für Anfänger näher zu bringen, arbeitet er auch mit einigen Streamerinnen und Streamern zusammen. Das ist wirklich sehr spannend zuzugucken, weil das auch dafür sorgt, dass die Popularität des Schachsports wächst. Im Schach hast du gesagt, bist du nicht so ganz drin mit den Regeln. Wo ich allerdings weiß, dass du drin bist, das ist der Wintersport. Da hast du ja sicherlich auch ein bisschen was mitgebracht.
Ja, genau. Also die Wettbewerbe sind ja quasi zu Ende. Deswegen haben wir trotzdem noch ein bisschen News für euch vorbereitet in Anschluss an das Saisonfinale letztes Wochenende in Planica, wo ja die Skispringerinnen ein Normalschanzenspringen und die Skiflieger mehrere Flugschanzenwettbewerbe haben, hat jetzt auch Eurosport-Experte Martin Schmidt in diese Kritik eingestimmt und hat gesagt, ich verstehe die Unzufriedenheit, die Wirkung ist natürlich nicht gut, es ist sicher unglücklich, die Damen auf der ganz kleinen und die Männer auf der ganz großen Schanze springen zu lassen. Darüber wurde auch lange diskutiert mit vielen Hintergründen. Ich habe die Empfehlung letzte Woche ja auch schon gegeben bei den Kollegen bei Tobi und Louis in der Flugschau. Guckt da also gerne mal drüben bei denen in die Podcast-Folge rein. Die Planitzer Rückschau mit Louis vor Ort ist auch schon online und die Saisonrückschau wird es dort auch noch geben. Da also herzlichste Grüße und die besten Empfehlungen hin. Schanzengleichheit ist ein Stichwort, das natürlich vielen vorschwebt im Skispringen, aber bei weitem noch nicht erreicht worden ist, auch wenn wir das erste Weltcup-Skifliegen der Weltgeschichte erlebt haben am vorvergangenen Wochenende mit einem neuen Weltrekord, 230,5 Meter Silje Opset, aber all das ist irgendwie noch nicht genau das, was wir uns als Skisprungfans wünschen. Gleichzeitig gehen auch die besten Grüße und Genesungswünsche raus an Luisa Görlich, die ja in Planica zum Saisonende leider einen Kreuzbandriss erlitten hat im Trainingssprung. Katharina Schmid, die Vorzeigespringerin für Deutschland, vormalig bekannt als Althaus, wie das mitunter ja doch manchmal noch durchrutscht. Bei der ist die Zukunft tatsächlich ungewiss. Ihre Saison lief ja nicht wirklich gut und ob die Weltklasse-Springerin aus den vorvergangenen Jahren ihre Karriere fortsetzen wird, ist bisher unbekannt. Jetzt erstmal Urlaub und dann Vorbereitung auf die neue Saison. Und dann hoffen wir natürlich, dass sie mit dabei ist. Unter welchem Trainer ist noch nicht klar. Eine Trainerentscheidung bei den Frauen. Maximilian Mechler war ja vor Saisonstart kurzfristig abgesprungen. Ob der Kollege Juffinger das Ganze jetzt weitermacht oder nicht, das wird sich wohl noch im April klären. Und einen Abschied haben wir schon zu verkünden, und zwar nicht aus dem Skispringen, sondern aus dem Ski Alpin. Denn Andrea Filser beendet ihre aktive Karriere. Die deutschen Meisterschaften jetzt vor einigen Tagen waren für die 31-Jährige das letzte Rennen ihrer Karriere. Nach 16 Jahren im Leistungskader, 57 Weltcuprennen, ist es schon der dritte Rücktritt im DSV in diesem Winter nach Thomas Dresen und Josef Erstl, jetzt also auch die erste Frau. Die Karriere von Filser war von vielen Verletzungen geprägt. Seit 2012 war sie im Weltcup mit dabei. Ihr größter Erfolg kann man zum Beispiel die WM-Medaille aus Cortina in 2021 nennen, wo sie Bronze im Team-Event holen konnte. Also dort wünschen wir alles Gute für ihr Leben nach der aktiven Leistungssportkarriere und vielleicht sieht man sich ja an der Piste irgendwann mal wieder. Also alles Gute an Andrea Filzer und ansonsten machen wir gleich weiter, Nico. Und da ist natürlich auch ein kleines Steckenpferd von dir. Was du damit zu tun hast, können wir gleich drüber besprechen. Im Fußball natürlich. Die Länderspielnachlese wartet auf uns. In den deutschen Fußballligen ist Hochspannung vom Klassiker über die zweite Liga bis zu Abstiegskampf bei der Arminia. Wir sprechen natürlich über die Premier League mit wahren Top-Spielen und Vor-Ort-Eindrücken. Und auch auf den DFB-Pokal kommen wir zu sprechen. Also eine Menge drin und wir hören uns gleich wieder. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballteil. Ich leite uns so ein bisschen durch die Themen und würde mit der Frage einsteigen. Nico, wie ist dein Bezug zum Fußball? Seit wann bist du Fußballfan? Von welchem Verein? Und was hast du aktuell mit Fußball zu tun?
Mein Bezug zum Fußball ist katastrophal vielschichtig. Der dominiert so ein bisschen das Leben. Also Fußball ist bei mir allgegenwärtig in Sachen Bundesliga. Gibt es selten ein Wochenende, in dem mal nicht weniger als 10 Stunden Fußball läuft, ob Bundesliga, zweite Liga oder sonst was. Das gibt's eigentlich schon seit über 6, 7 Jahren, beziehungsweise eigentlich schon länger, eher 10 Jahre, jedes Wochenende bei mir.
Wir sind hier ehrlich im Podcast.
Ja. Und ja, der Verein, da wird's ein bisschen überraschend. Mein Heimatverein ist natürlich, da ich aus dem Saarland, aus Saarbrücken komme, der erste FC Saarbrücken. Das kann man ja auch mit Stolz momentan sagen. Wobei der Verein meines Herzens eher hier im Norden ansässig ist. Das ist der VfL Wolfsburg. Dem habe ich mein Herz verschrieben. Da ist es ja momentan auch ein bisschen spannend. Wobei ich momentan auch so ein bisschen mich in der Neutralität üben muss. Denn du hast es eben angesprochen, so einen anderen Bezug zum Fußball habe ich eben auch seit Sommer 2022. Darf ich für Flexscore ein bisschen Fußball kommentieren. Von daher bin ich da auch ein bisschen von der Kommentatorenebene drin im Fußball. Ja, das ist so ein bisschen mein Bezug zum Fußball. Aber genug zu mir, rein genau. Ins Fußballwochenende.
Wir werden es bei Wolfsburg gleich besprechen. Neuer Trainer an der Seitenlinie, Konstellation Ralf Hasenhüttels oder besser gesagt die Hasenhüttels, muss man ja sagen. Hasenhüttels habe ich eben falsch gesagt. Genau, da werden wir drauf blicken. Und zum anderen natürlich auch, ja, der Pitch of the Year Award, habe ich heute gelesen, 1. April, geht nach Saarbrücken. Der Ludwigspark mit ausgezeichnetem Rasen wurde jetzt auch ausgezeichnet mit dem Pitch of the Year Award. Verdient. Wir freuen uns schon auf eine weitere Absage am Dienstag im DFB-Pokal. Auch darauf blicken wir noch zurück. Wir blicken allerdings jetzt erstmal in anderer Weise zurück und zwar auf das Länderspiel, was wir noch nicht besprochen haben und zwar den 2:1 Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft in Frankreich über die Niederlande, die ja tatsächlich einmal mehr dafür sorgte, nicht nur, dass Major Tom nur einmal im Deutschen Bankpark erklang, sondern vor allem, dass die EM-Euphorie in Deutschland doch deutlich höher ist, als ich das gedacht hatte. RTL mehr Zuschauer hatte als das ZDF beim Frankreich-Spiel, fast 12 Millionen Zuschauer, also Deutschland ist im EM-Fieber. Wie blickst du darauf und wie geht's dir persönlich damit?
Ja, absolut. Um zu Beginn noch deinen Gag von eben aufzugreifen. Frankfurt war tatsächlich auch hoch im Kurs mit Pitch des Jahres. Auch die haben sehr gut mitgeliefert. Also der Rasen war nicht so gut. Das war auch das Einzige, was irgendwie negativ aufgefallen ist. Das Spiel selbst hat die Euphorie mit befeuert. Also das ist gesagt, eine Menge Zuschauer, eine Menge Fans. Stimmung vor Ort fand ich jetzt persönlich nicht so wahnsinnig gut. Also rund um die Torhymne hat man jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die Atmosphäre jetzt wahnsinnig groß ist, aber klar muss das auch erstmal wachsen. Da bin ich mit Blick auf die EM ganz zuversichtlich und klar, die Mannschaft hat sich gefunden. Viele junge Spieler, dazu die Erfahrung von Toni Kroos. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Es war nicht so ganz so gut wie gegen Frankreich, was aber aus meiner Sicht auch mit dem Rasen zusammengehangen hat. Aber speziell einige Spielzüge in der ersten Hälfte haben mir richtig gut gefallen. In der zweiten Hälfte war dann so ein bisschen außen vor, weil auch sehr viel gewechselt worden ist. Das kennen wir von Testspielen. Aber ich bin ganz zufrieden. In den letzten Jahren war mir die Nationalmannschaft ein bisschen egal. Jetzt habe ich sogar gemerkt, das hat sogar mich ein bisschen mitgenommen. Sogar ich habe Petition unterschrieben. Wird dir aber da sicherlich ähnlich gehen. Ob du die Petition unterschrieben hast, weiß ich gar nicht, aber wie blickst du da drauf?
Die Major-Tom-Petition?
Genau die.
Nee, habe ich gar nicht, weil ich finde das gar nicht so überragend, aber mein Gott. Wir werden sehen, ob die UEFA da ein Einsehen hat oder nicht. Da wird es am Ende nicht an meiner Stimme hängen, was natürlich ein demokratisches Fehlverhalten par excellence ist. Also für die bevorstehende Europawahl macht euch da auf jeden Fall kein Beispiel an meiner Major-Tom-Abstimmungsvariante. Aber ja, die EM-Stimmung ist da, die Aufstellung offensichtlich auch. Die Startelf steht zumindest einigermaßen fest bei Julian Nagelsmann. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auch da eine persönliche Zukunft ja noch relativ ungewiss. Auch da blicken wir natürlich im Podcast drauf. Und die nächsten beiden. Oder wolltest du dazu noch einhaken?
Ja, du sagst, Startelf scheint festzustehen. Das glaube ich auch grundsätzlich schon. So ein paar Veränderungen könnte es noch geben. Da können wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber wird ganz spannend zu sehen sein, auch mit Blick auf die beiden Testspiele, die ja noch anstehen vor der EM.
Genau, das haben ja viele irgendwie gesagt, okay, das waren jetzt so die beiden letzten Tests vor der EM. Quatsch, mit Soße auf jeden Fall, denn es gibt noch zwei Spiele. 3. Juni gegen die Ukraine im Max-Morlock-Stadion Nürnberg. Das ist das letzte Länderspiel auch schon ein Weilchen her. Die ARD überträgt dort, oder besser gesagt das erste. Und das zweite Testspiel, was ja auch noch stattfindet, ist dann am 7. Juni. Das heißt dann schon nach dem Trainingslager in Mönchengladbach im Borussia-Park. Da müsste das Länderspiel nicht ganz so lange her sein wie in Nürnberg. Da geht es dann gegen Griechenland und dort wird RTL übertragen. Und auch von der U21 können wir noch berichten, dass es dann nach dem 0:0 gegen Kosovo ganz, oder zumindest ein deutliches Stückchen besser lief, gegen Israel landete, unter anderem mit maßgeblicher Mitarbeit und von Merlin Röhl und Gruda, der an beiden Treffern direkt beteiligt war, ein 2:0 Sieg über Israel. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Nachricht. Und dann lass uns doch einfach mal durch das Fußballgeschehen durchgehen. Und ich würde sagen, damit unsere Stimmen nicht ganz außen vor bleiben, blicken wir erst auf die deutschen Ligen. Wir starten in Liga 3. Da kann ich für mein Befinden sagen, dass es einen wichtigen Sieg für Arminia Bielefeld im Abstiegskampf gegeben hat gegen den MSV Duisburg, ein 2:0 Heimsieg. Und auch vorne in der Tabelle sich einiges tut, denn Regensburg gewinnt gegen Halle. Ulm ist einmal mehr relativ gut aufgelegt und spielt am Wochenende 2:2 gegen Aue. Das ist zwar ein Punkt, aber dahinter die Mannschaften kommen an wie die Feuerwehr. Im wahren Spitzenspiel trennen sich nämlich Münster und Dresden 1:0. Der Aufsteiger Münster damit jetzt Dritter, Dresden sicher geglaubter Aufsteiger nur noch Vierter. Also ich zitter im Abstiegskampf, aber oben, das ist ja tatsächlich fast für den neutralen Fußballfan, wenn er nicht an den Traditionsvereinen Bielefeld und Duisburg hängt, mindestens genauso spektakulär.
Dritte Liga, wahnsinnig spannend, wahnsinnig viele Traditionsvereine, wie du sagst. Oben wie unten, Spannung drin. Also ich bin vorne sehr gespannt. Man hat eigentlich immer den Eindruck, phasenweise in der Hinrunde, Regensburg, Dresden, die marschieren weg. Und der einzige Kampf wird der Kampf um Platz 3 sein. Inzwischen sieht es ganz anders aus. Es sieht ja so ein bisschen nach dem Vierkampf aus, speziell bei Sandhausen ja auch Punkte hat liegen lassen in einem irren 4:4 in Verl. Auch erwähnen würde ich noch die Löwen, denn da muss man so langsam den Eindruck bekommen, dass es da auch nochmal spannend werden könnte. Die Form ist alles andere als gut. Dort geht alles auf ein Herzschlagfinale am 38. Spieltag zu.
Das darf ich natürlich als Münchner jetzt, also als provisorischer Münchner gar nicht sagen. Und das Grünwalder Stadion ist auch gar nicht so weit weg von mir. Aber ehrlicherweise hätte ich gegen dieses spannende Finale gar nicht einzuwenden, denn du weißt ja zufällig vielleicht, wie das am 38. Spieltag aussieht, wer da am Grünwalder zu Gast ist. Das könnte ja dann fast ein direktes Duell um Leben oder Tod werden.
Ja, darauf spielte meine Anspielung an. Da geht es natürlich gegen die glorreiche Arminia aus Bielefeld.
Das wird echt ein sehr, sehr hitziges Spiel. Ich werde es nicht ins Stadion schaffen, aber bin sehr, sehr gespannt und hoffe das Beste, am besten auch für beide Mannschaften. Das muss man ja sagen, auch riesige Traditionsvereine, wobei irgendwie, ja, keine Ahnung, welcher Mannschaft da unten wünscht man schon das Absteigen. Bei Freiburg 2 scheint ja schon sicher zu sein. Lübeck, der einzige Aufsteiger, der so richtig Probleme hat. Unterhaching, der dritte Aufsteiger auf Platz 7. Also dritte Liga sehr spannend, da lohnt sich ein Blick drauf. Und dann gehen wir in Liga 2 und lassen zuerst mal Benny das Wort übernehmen, denn als Schalker-Fan hat man natürlich ähnliche Sorgen wie als Arminia-Fan, aber das kennt er ja von uns beiden. Bitteschön.
Tja, ihr beiden, in der zweiten Liga sieht es ja gerade richtig spannend aus. Im Abstiegskampf gewinnt Braunschweig plötzlich einfach mal 5:0 gegen Elversberg. Osnabrück, das Schlusslicht, was eigentlich schon weg war, gewinnt jetzt auch noch 1:0 gegen Wiesbaden. Schalke holt nur einen Punkt gegen Karlsruhe, wo sogar mehr drin war. Gab ja auch eine strittige Situation mit einem möglichen Elfmeter kurz vor Schluss, einem Handelfmeter, der wahrscheinlich auch hätte für Schalke gegeben werden können. Und oben kann man, glaube ich, langsam davon reden, dass St. Pauli den Aufstieg bestätigt. Also es kann doch sehr gut jetzt langsam aussehen, dass St. Pauli bereits sicher von Aufstieg reden kann. Währenddessen beim anderen Club aus Hamburg, beim HSV, sieht das ja ganz anders aus. Die verlieren jetzt Platz 3 an Düsseldorf und sind jetzt echt schon einige Punkte vom direkten Aufstiegsplatz entfernt. Also da habe ich doch ein paar Fragen an euch. Wie guckt ihr gerade auf den Abstiegskampf in Liga 2? Wer geht am Ende runter? Und vor allem, wer macht denn jetzt das Rennen um Platz 2 unter sich aus? Also wer holt noch den Aufstieg in die Bundesliga?
Tja, Nico, Erwartungen und Perspektiven im Aufstieg und im Abstiegskampf der zweiten Liga. Was soll ich sagen? Also zum einen, so viel kann ich aus dem Sky Sport Cube berichten vom Wochenende, dass der HSV schon wieder nicht gewonnen hat, hat bei einigen Leuten wirklich für Verwunderung gesorgt. Aber als ich gesehen habe, wer dafür verantwortlich war, habe ich mich innerlich ehrlich gesagt ziemlich gefreut. Kreuter Fürth und Hamburg trennen sich 1:1, dank Jermaine Konsbruch, unserem Bielefelder Jungen.
Ein Spiel voller Traumtore, erst Muheim, dann Konsbruch, du hast es gesagt, also es war ein Spiel voller Traumtore in einer ja etwas größeren Konferenz am Sonntag. Es gab ja 5 Spiele da am Karfreitag, bekanntermaßen nicht gespielt werden konnte, haben 5 Spiele parallel stattgefunden. Und ja, mit Blick auf den Aufstiegskampf ist es weiterhin spannend, der HSV ist jetzt erstmal weg aus den Top 3, stattdessen steht die Fortuna auf Platz 3. Ich bin ja so ein bisschen... seit meinem Umzug hier nach Hamburg merke ich schon, dass so ein kleines Herz für den HSV schlägt, war jetzt auch ein paar Mal im Volkspark. Die Stimmung dort natürlich Weltklasse, immer über 50.000 Zuschauer. Man würde es dem Verein mal nochmal wünschen, dass es mit dem Aufstiegsplatz, mit dem Aufstieg klappt, aber Stand jetzt wird es eng, wobei zumindest der Norden ja ein bisschen verstärkt wird. Der ist ja momentan chronisch unterbesetzt, nur mit dem VfL Wolfsburg und mit Werder Bremen. Bei St. Pauli und Kiel sieht es ja ganz gut aus. Wie ist da dein Gefühl? Wer setzt sich da aus deiner Sicht durch?
Boah, also irgendwie hatte ich Düsseldorf jetzt lange nicht auf der Rechnung, aber ich habe auch relativ viel Düsseldorf geschnitten bei uns bei Sky, weil wir dann immer für die Sendung dementsprechend vorproduzieren. Das habe ich auf jeden Fall jetzt auf dem Radar. Bei Hannover, die habe ich auch gar nicht so auf dem Radar. Deswegen tatsächlich traue ich Düsseldorf auf jeden Fall zu, dass sie hier schaffen, Hamburg den Relegationseinzug wegzuschnappen. Aber dass Hamburg an Kiel noch rankommt, um den direkten Aufstieg zu schaffen, das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und unten im Abstiegskampf Schalke 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Unfassbare Spiele auch schon wieder im Abstiegskampf. Osnabrück gewinnt in Wiesbaden. Wiesbaden mit über 3 Expected Goals, Osnabrück gefühlt mit 0. Koshinat gewinnt trotzdem auswärts. Das ist ja wie damals, als er angefangen hat, wo dann Osnabrück plötzlich gewonnen hat. Aber trotzdem 7 Punkte nach hinten. Das wird trotzdem wahrscheinlich nicht reichen für Osnabrück. Friedhelm Funkel hat zu knausern am Betzberg. Das wird echt unabsehbar, vor allem weil Schalke, Magdeburg und Wiesbaden auf den Plätzen 14, 13 und 12 alle noch punktgleich sind. Also ab Platz 12 kann da alle noch direkt absteigen. Das ist unglaublich.
Ja, also hinten drin ist es sehr furios in der zweiten Liga, war in den letzten Jahren weniger spannend, dass noch irgendwie alles offen ist, aber jetzt stand jetzt zwischen Platz 12 und 17 ist noch alles offen. Selbst Elversberg hängt noch irgendwie drin, wobei ich glaube, dass die es schaffen werden. 35 Punkte sollten in der Regel reichen. Aber es ist schon wahnsinnig spannend. Hansa Rostock ja verloren in Kiel, aber trotzdem auch weiterhin dran. Kaiserslautern lange geführt, aber dann 1-3 in Düsseldorf, gegen Düsseldorf verloren, zu Hause am Betzeberg. Die Stimmung dort alles andere als gut. Da wird das Pokalspiel wahnsinnig wichtig sein für die Stimmung. Schalke hast du angesprochen. Braunschweig 5-0, was die für eine Serie haben, ist der absolute Wahnsinn. Wiesbaden würde ich noch als kleine Ergänzung mit reinnehmen. Da durfte man sich auch zu Recht beschweren. Es gab ja auch ein Tor, das aberkannt worden ist, aus meiner Sicht nicht zu Recht. Da hätten sich die Osnabrücker nicht beschweren dürfen, hätte da das 1:1 durch Vukotic gezählt. Das also zur Liga 2.
Okay, ja genau, dann wäre das Ganze anders ausgegangen. Da blicken wir in Liga 1 und da war es natürlich auch spannend. Was soll ich sagen? Der Klassiker stand an diesem Wochenende unter anderen Vorzeichen, als dass wir ihn in den letzten Jahren sehen durften. Kein Freitagsspiel, dafür 3 Sonntagsspiele. Wir starten am Samstag rein mit jeweils vielleicht kurzen Kommentaren zu den einzelnen Spielen von deiner Seite. Leipzig lässt zu Hause einen Punkt liegen, Mainz liegen, denen der Punkt da unten aber irgendwie auch nicht so recht weiterhilft.
Nee, nicht so richtig. Vor allen Dingen, weil ja hinten drin irgendwie alle gepunktet haben. Es ist so ein bisschen ein Treten auf der Stelle, wobei die Mainzer, den Eindruck kann man schon haben, ganz gut drin sind. So ein bisschen die Überschrift auf das Spiel wäre so ein bisschen, alle sind unzufrieden mit dem Schiedsrichter, weil da war eine Menge los.
Genau, dann haben wir das nächste Spiel Leverkusen gegen Hoffenheim gehabt und da saß Didi Hamann neben mir auf der Couch und stieß öfter ein Leck me in the Tash raus als Leverkusen. Das dann doch noch gedreht hat. Ein 2:1 zu Hause durch einmal mehr Last-Minute-Schick und damit bleibt es bei der ungeschlagenen Serie und die Kraichgauer schaffen es auch mit Pellegrino Materazzo an der Seitenlinie nicht, den Bann der Niederlagenverweigerung der der Bayer 04-Auswahl zu brechen und die ja noch mit einer weiteren guten Nachricht unter der Woche, ne?
Genau, Xavi Alonso, du deutest es an, der hat angekündigt, dass er bleibt. Er wird auch in der kommenden Saison Trainer von Bayer 04 Leverkusen sein. Das ist ja durchaus heiß diskutiert in den letzten Wochen. Mit Blick auf die Bayern, mit Blick auf Liverpool, Real Madrid, da ja auch ein Kandidat, wobei die ja mit Carlo Ancelotti auch in die nächste Saison gehen werden. Also das hochspannend. Leverkusen, das ist angedeutet, es ist der absolute Wahnsinn. Auch da wieder über 30 Torschüsse, Wahnsinnsstatistiken. Am Ende musste die Schlussphase her, wobei zur Vollwahrheit auch dazugehört. Hoffenheim hat einige Konter liegen lassen. Aber am Ende ist es ein weiterer Wahnsinnstag. Leverkusen 2024. Es ist noch krasser als 2023, wo die Spiele ja noch eher eindeutiger waren. 2024 sind sie die Last-Minute-Leverkusener.
Ja, und jetzt schon besser als die Bayern letztes Jahr in ihrer Meistersaison. Aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, auch auf dem Abstand zwischen beiden Mannschaften. Frankfurt gegen Union Berlin. Letztes Jahr ja quasi ein Duell zwischen zwei Europapokal-Teams, die ja irgendwie beide Champions League-Vergangenheit haben in den letzten beiden Jahren. Jetzt ein 0-0, dass Union ja zumindest so ein bisschen da unten rausholt. Aber da waren wir uns ja sicher, dass die jetzt doch nicht mehr komplett reinfallen in den Abstiegskampf. Und aus Frankfurter Sicht muss ich sagen, boah, es passt einfach wieder mal total ins Bild, dass man dieses Spiel nicht gewinnt. Man ist nicht total überlegen, hat in der zweiten Hälfte viele Chancen und tatsächlich kommt jetzt von hinten dann doch mal was ran. Man war ja ziemlich isoliert in der Tabelle im Kampf um den Europapokal. Das Problem ist, dass die Mannschaft dahinter jetzt der FC Augsburg ist, den ich natürlich keinen Europapokaleinzug wünsche. Freiburg ist punktgleich mit Augsburg, den würde ich dann schon eher wünschen. Das ist auch die einzige Mannschaft dahinter, den ich da gerade den Europapokal zutrauen würde. Das sind nämlich die Freiburger. Ja, also ich weiß nicht, was bei der Eintracht los ist. Bei Union, denke ich, kann man ja einfach sagen, läuft so gut durch, oder?
Ja, gibt es wenig hinzuzufügen. Also generell lässt sich feststellen, beide Mannschaften tun sich mit dem Ball enorm schwer und das hat man so ein bisschen von dem, was ich in den Zusammenfassungen gesehen habe, auch ein bisschen gefestigt. Dazu ja auch der Platz ein bisschen schwierig. Ja, bei den Frankfurtern ist es einfach, man weiß nicht so richtig, was Phase ist. Man ist in das Spiel gegangen, wollte eine spielerische Weiterentwicklung mit dem Ballbesitzfußball, hat das dann gefühlt zur Rückrunde auch verworfen, konzentriert sich jetzt noch ein bisschen mehr aufs Spiel gegen den Ball, auf mehr Pressing-Situationen. Auch das gelingt nicht so wirklich. Man holt zwar die Punkte, aber dann sind auch immer so Dinger wie in Heidenheim dabei, wo du gefühlt von einem Maulwurf profitierst. Es ja. ist, also ich gucke Frankfurt diese Saison nicht gerne zu. Man hat auch das Gefühl, auf den Rängen, wo die Fans eigentlich so euphorisch sind, dass es auch dort sich so mal so langsam ja breit macht. Auch da ist die Euphorie nicht mehr so wahnsinnig hoch.
Ja, genau. Das geht mir leider auch genauso. Dann haben wir Gladbach gegen Freiburg. Der Austragungsort des übernächsten Länderspiels der deutschen A-Nationalmannschaft, der Austragungsort eines Bundesligaspiels, das recht früh in eine klare Richtung zu gehen schien und dann auch so blieb. 0-3 gewinnt nämlich der SC Freiburg dort in Gladbach und ja, die Gladbacher stürzen dann im Vergleich zu Union Berlin. In der Tabelle tauschen die beiden die Plätze ja vielleicht dann doch noch unten rein. Da läuft es nämlich gar nicht mal so gut und bei uns im Studio wurde darüber diskutiert, ob man da vielleicht doch nochmal eine Trainerdiskussion entfacht sieht am Niederrhein.
Ja, in Gladbach wird alles und viel hinterfragt, auch wenn man sich so bei den Fans umhört. Einerseits Seoane in der Kritik. Ich habe fast noch den Eindruck, dass Roland Wirkus, dass dort noch mehr Wut aufgebaut ist. Einige Entscheidungen, mit denen die Fans dann nicht zufrieden sind. Auch mit der Mannschaft ist man nicht zufrieden. Da läuft sehr, sehr wenig zusammen. Also bei Gladbach in den letzten Jahren viele Trainer von Hütter über Farke bis hin jetzt zu Seoane. Man weiß nicht so richtig bei der Borussia, was da zusammenläuft. Spätestens seit dem Pokal aus in Saarbrücken ist die Saison eine absolut gebrauchte und sie müssen jetzt eben nochmal nach hinten schauen. Auf der anderen Seite der SC Freiburg, man scheint wohl in die Schlussphase mit diesem Streicheffekt, wenn man so formulieren will, nochmal vorne anzugreifen. Du hast es gesagt, punktgleich mit dem FC Augsburg stand jetzt auf Platz 8, der ja möglicherweise auch reichen könnte. Blick auf die Koeffizientenregel sei da gewagt. Aber an sich, ich würde es Christian Streich als Abschied noch sehr gönnen, dass er sich nochmal auf einem Europaplatz verabschieden würde.
Genau, das sehe ich genauso. Dann kommen wir zu zwei Spielen. Der eine ist der Klassiker und das andere ist ein Spiel, bei dem du vor Ort warst, denn du durftest an Zeigler lauschen. Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg 0-2 bei der Premiere von Ralf Hasenhüttl nach langer Zeit mal wieder in der Bundesliga. Wie waren deine Eindrücke?
Genau, ich habe es eben gesagt, als Wolfsburg-Fan lasse ich mir so ein Spiel in Bremen natürlich nicht nehmen, vor allen Dingen nah zu Hamburg, eine Stunde mit dem Regio. Das nimmt man natürlich gerne mit. Aber ja, es war der erste Sieg vom VfL Wolfsburg im Jahr 2024. Der erste Sieg seit 105 Tagen. Und ganz ehrlich, das hat sehr, sehr gut getan, hat man im gesamten Gästebereich gemerkt. Grundsätzlich hat man schon gemerkt in der Länderspielpause, man merkt nochmal sowas wie Freude rund um den VfL Wolfsburg. Unter Niko Kovac war es zuletzt wirklich wahnsinnig schockierend. Also die spielerischen Leistungen haben nicht gestimmt, die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Nur um da mal nochmal ein paar Zahlen reinzubringen. In den ersten 6 Spielen gab es 4 Siege. In den weiteren Spieltagen unter Niko Kovac gab es nur noch 2. Und das sagt relativ gut aus. Wolfsburg, ein sehr ruhiges Umfeld. Wäre das beispielsweise bei einem großen Verein passiert, sagen wir mal bei Frankfurt wäre das passiert, dann würden da alle Lichter lobrennen. Sowas nicht so ganz laut. Letztlich war die Entscheidung von Niko Kovac folgerichtig und auch längst überfällig. Ralf Hasenhüttl jetzt eben auch mit seinem Sohn. Wobei ich finde, das wird ein bisschen so hochgekocht. Die arbeiten zusammen wie Trainer und Co-Trainer. Du sagst es.
Davide Ancelotti.
Aber grundsätzlich.
Welcher Daniele, weiß ich nicht.
Egal. Davide Ancelotti. Aber das war außerordentlich gut. Spielerisch hat man auch schon gesehen. Standards passen besser, Gegenpressing passt besser. Auch wenn Hasenhüttl gesagt hat, es gibt noch eine Menge zu verbessern, zufrieden ist er nicht wirklich. Kleine Statistik noch zu diesem Spiel. Maxence Lacroix hat seine 6. rote beziehungsweise gelb-rote bekommen. Mehr Platzverweise gab es für einen Spieler des VfL Wolfsburg noch nie. Maxence Lacroix in 124 Spiele 6 Platzverweise. Das ist eine tolle Statistik.
3. rote Karte diese Saison oder so,
ne? 3. rote Karte in dieser Saison.
Da Dominik Kohr blickt neidisch nach Wolfsburg.
Ja.
Der Mainzer Spieler, der jetzt schon seine 10. gelbe Karte abgesessen hat am Wochenende.
Und zu Werder Bremen würde ich dich gerade auch noch mit reinnehmen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, Anfang des Jahres 2024, dass es bei Werder sehr gut ausläuft, dass es möglicherweise auf Europa hinausläuft. Jetzt gab es aber, ich meine, 4. Niederlage in Folge. Man steht mit 30 Punkten auf Platz 10, sieht im ersten Moment gut aus. Wenn man dann aber auf die Tabelle schaut, ich glaube nicht, dass es was mit dem Abstiegskampf wird, aber die Phase bei Werder auch alles andere als gut.
Ja, absolut. Also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was du vor Ort im Gästeblock mitbekommen hast, wie so die Stimmung da im Tabellen-Niemandsland so ist. Weil es scheint ja wirklich in eine relativ schwierige Richtung zu gehen. Und wenn ich mir das Restprogramm so angucke, man spielt als nächstes gegen Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart, Augsburg, Gladbach, dann kommt noch Leipzig, letzter Spieltag zu Hause gegen Bochum. Also da sind noch einige Niederlagen mit eingeplant. Du hast es richtig angesprochen, 4 Niederlagen, da vorne 1:1 gegen Darmstadt. Der letzte Sieg war in Köln. Das läuft echt gar nicht so rund, aber ich hatte das gleiche Gefühl tatsächlich, irgendwie so seit diesem Sieg in München, dass es da nur noch bergab geht mit zwischenzeitlichen kleinen Punktgewinnen, aber trotzdem irgendwie, hatte ich mir da auch mehr erwartet in der Hinrunde, ohne das jetzt genauer begründen zu können, glaube ich aber, dass es dann eher in Richtung unten geht als nach oben, dass man nochmal in Richtung Europa schielen kann, oder konntest du da irgendwie in eurem Gästezaun da noch was anderes wahrnehmen?
Nee, absolut nicht. Auch auf dem Weg am Ende zum Bremer Hauptbahnhof habe ich mich so ein bisschen umgehört. Ja, man hat schon den Eindruck, auch die Unzufriedenheit wird immer größer. Es kommt momentan wenig zusammen. Also man konnte sich auch bis auf eine dicke Torschuss in der ersten Hälfte aufgrund eines kapitalen Wolfsburger Fehlers keine eigene Chance erarbeiten. Auch das Stadion war am Ende äußerst unzufrieden, sehr schnell leer. Das ist schon sehr, sehr dünn. Auch die ersten Themen rund um Ole Werner mit Blick auf den Sommer werden jetzt wach. Die Bremer, die sind natürlich ein bisschen ängstlich mit Blick auf die Abstiegssaison. Auch da hatten sie ja früh sehr viele Punkte. Auch da waren es, meine ich, die 30-Punkte-Marke und dann holten sie auf einmal gar nichts mehr. Wie gesagt, ich glaube, dafür ist der Unterschied zu Mainz auch viel zu groß, punktetechnisch. Aber man kann sich durchaus Gedanken machen um Werder.
Ja, genau. Dann kommen wir zum Topspiel am Abend. Der BVB gewinnt das erste Mal seit 2014 wieder in München. Es sind zwar nur 3 Punkte, aber ganz wichtig für die Mentalität. Thomas Tuchel gratuliert danach Leverkusen schon zur Meisterschaft. Es sind jetzt 13 Punkte Rückstand für die Bayern auf die Mannschaft von Xabi Alonso. Die Meisterschaft scheint geritzt zu sein. Dortmund mit 2 wichtigen Punkten im Kampf um die Dortmund mit 3 wichtigen Punkten, aber trotzdem im Kampf um die Champions League. Wir kommen gleich auf Stuttgart nochmal zu sprechen. Mit welchen Gedanken bist du jetzt aus diesem Topspiel rausgegangen, das ja dann irgendwie doch anders lief, als die meisten erwartet hatten?
Ja, ein Topspiel zwischen Bayern und Dortmund, das in erster Linie ja so, ich will jetzt nicht sagen irrelevant, wie selten gewesen ist, aber zumindest hatte es nicht mehr den großen Impact. die Bayern mit Blick auf die Meisterschaft. Das war eigentlich aus meiner Sicht schon vorm Spiel durch. Und Dortmund, klar, es geht noch um die Champions League, aber es war nicht die große Stahlkraft auf diesem Spiel. Im Gesamten lässt sich feststellen, also die erste Hälfte hat Bayern schon grundsätzlich dominiert, hatte auch einige dicke Gelegenheiten. Kane aus meiner Sicht muss eigentlich mindestens ein Tor machen. Dortmund nutzt die eine dicke Chance durch Adeyemi, wo auch ein bisschen vom Fehler von Ulreich profitiert. Auf der anderen Seite Hummels mit der spektakulären Tat. Über Mats Hummels würde ich gleich auch gerne noch ein bisschen sprechen. Aber im Gesamten war es dann speziell in der zweiten Hälfte äußerst, äußerst dünn von den Bayern. Und am Ende holt Dortmund Punkte mit einer sehr, sehr soliden Leistung, ohne dass es jetzt auch zu groß hängen würde. Ich bin weiterhin der Meinung, dass der BVB mit dem spielerischen Potenzial noch Luft nach oben hat. Also das finde ich in dieser Saison auch weiterhin sehr dünn. Also ein bisschen fußballerische Entwicklung würde ich gerne mal sehen beim BVB. Das letzte Mal, dass ich wirklich einen überzeugenden BVB gesehen habe, ist gefühlt länger her auf fußballerischer Ebene.
Hoffen wir, dass es bei beiden Mannschaften in der Champions League vielleicht wieder dazu führt, dass wir das Ansehen nicht sehen. Das ist ja bei Dortmund schon mal passiert diese Saison. Ja, du willst über Hummels sprechen. Ich würde sagen, Thema Nationalmannschaft. Man kann ihn leistungsmäßig sicherlich verargumentieren, mitzunehmen. Aber ob der jemand ist, der sich freiwillig auf die Bank setzt, da sehe ich so meine Fragezeichen. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, weshalb Julian Nagelsmann ja nicht nur nach dem Leistungsprinzip nominiert, sondern auch nach dem Dafürhalten, ob man sich mit der dementsprechenden Kaderrolle, die man zugewiesen bekommt, zufrieden gibt oder nicht. Und da ist wahrscheinlich das Problem bei Mats Hummels. Oder?
Du sagst es, also Mats Hummels, wenn er die Bereitschaft zeigt und sagt, ich stelle mich im Dienst der Mannschaft und im Notfall setze ich mich auf die Bank, bin als Führungsspieler da, auch für die jüngeren Spieler, dann glaube ich, ist das eine Top-Alternative. Falls er sagt, Startelf, sonst nix, dann sollte man ihn sicherlich mitnehmen, aber mit Blick auf die drei Dortmunder da hinten drin, Hummels, Schlotterbeck und Süle, ist Mats Hummels für mich definitiv der Einzige, den ich dann jetzt mitnehmen würde. Und auch Leroy Sané hat jetzt nicht gerade ein großes Bewerbungsschreiben für sich.
Ja, genau. Das würde ich bei beiden Fällen so unterschreiben. Und dann kommen wir zum Sonntag. Augsburg gegen Köln, ein 1:1. Ich denke, wir halten es ein bisschen kürzer jetzt. Doch einigermaßen wichtiger Punkt für Köln, zumindest irgendwie an Mainz dran zu bleiben und für Augsburg ja weiterhin zumindest die Möglichkeit nach oben zu schielen. Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Genau, Stuttgart gegen Heidenheim, da sah es dann lange so aus, als ob die Heidenheimer das Spiel in der letzten Minute noch drehen, um sensationell das Baden-Württemberg-Derby oder das Baden-Württemberg-Duell für sich zu entscheiden. Aber der VfB Stuttgart wäre nicht der VfB Stuttgart, wenn man sich rückbesinnt. Ah, Dortmund, warte mal, die haben noch gewonnen. Wenn wir die Champions League irgendwie noch erreichen wollen und vielleicht sogar die Bayern überholen, dann wäre es zumindest ganz ratsam, wenn wir hier zu Hause das erste Mal wieder vor voller Hütte Umbau abgeschlossen dort in der MHP-Arena, wenn wir da zumindest noch einen Punkt holen. Und so dachte man sich, gut, Dennis Undav, dann machen wir noch das 3:3 in der 98. Minute, glaube ich.
So dass ich durch das Spiel auf Letscore kommentieren und meine Stimme hat darunter äußerst gelitten. Es war ein wilder Spielverlauf. Es war eigentlich bis zum 2:0 ein völlig einseitiges Spiel. Einzig und allein Stuttgart machte das Spiel, hatte Chancen, Chancen, Chancen. Spielte sich zwei überragende Treffer raus. Gyasi traf mal wieder und dann auch das 2:0 durch Angelo Stiller nach einem tollen Spielzug. Da hatte man das Gefühl, Stuttgart ist völlig durch. Dann das 2:1 nach dem Fehler von Nübel, so klar muss man das sagen.
Ohne den Fehler hätte Stuttgart gewonnen.
So ist es, weil das wendete so ein bisschen das Spiel. Heidenheim war drin, zweimal eigentlich eine exakte Kopie, Flanke auf den zweiten Pfosten, Kleindienst da, auch da, Jan-Niklas bestes Flanken, traumhaft, auch da, kann ich wieder Thema Nationalmannschaft, nimmt den Beste mit, alleine, Schlussphase, gute Flanken reinbringen, sollte für mich da ein Faktor sein. Und dann drehte Heidenheim das Spiel. Stuttgart hatte noch einen Pfostentreffer zuvor. Ganz wilde Schlussphase. Dann gab es sogar noch eine rote Karte für Dovedan, der am gegnerischen 16er erst den Ball an der Eckfahne festgemacht hat. Und dann völlig humorlos, wollte ich gerade sagen. Humor hat mit dem Foul weniger was zu tun gehabt. Es gab auf jeden Fall die rote Karte. Und dann das 3:3 durch Dennis Undav an einem bemerkenswerten Nachmittag in Stuttgart. Du hast es gesagt, Stadion ist wieder voll. Das ist nicht das einzige Thema um Stuttgart. Viel größer würde ich das nicht machen, aber auch da ist rund um Präsidium und die Führungsebene einiges am Kochen. Auch die aktive Fanszene hat eine Menge Proteste geäußert. Schwarzer Rauch stieg auf, eine Menge Banner. Da gibt es außerhalb vom Sportlichen eine Menge Querelen beim VfB.
Noch kein neuer Papst. im Schwabenland. Wir werden es weiter beobachten und blicken auf das letzte Sonntagsspiel 2:2 zwischen Bochum und Darmstadt. Darmstadt holt einen Punkt, aber es ist wahrscheinlich zu spät. Aus hessischer Sicht habe ich natürlich immer noch so ein bisschen Optimismus drin. Bochum mit einem wichtigen Punkt, um irgendwie so ein bisschen das Polster auf Mainz aufrechtzuerhalten, würde ich jetzt gar nicht mehr so arg in die Tiefe gehen. Am Ende ist es schon überraschend, dass Darmstadt noch den Punkt holt, oder?
Ja, das schon. Zu den Bochumern würde ich schon noch ergänzen. Also die geben wirklich wahnsinnig viele Punkte in der Schlussphase her, speziell zu Hause. Gibt es jetzt, glaube ich, meine ich schon 4 oder 5 Spiele, in der du in der Schlussphase in den letzten 5 bis 10 Minuten nochmal einen Gegentreffer kassiert hast. Da könnten die Bochumer schon deutlich stabiler dastehen. Am Ende würde ich es aber ähnlich wie du einschätzen. Beide können ganz zufrieden sein. Darmstadt am Ende reicht es wohl nicht, aber aus meiner Sicht können die auch ruhig so weitermachen. In der zweiten Liga, das passt auch alles und die können auch mit Lieberknecht weitermachen und auch bei Bochum. Glaube ich, wird das Ganze ganz gut aussehen in den kommenden Wochen.
Genau, und das finde ich eine ganz schöne Message einfach generell für das Fußballgeschäft, dass man Thorsten Lieberknecht einfach, glaube ich, installiert lässt als Trainer und dass man diese Reise eben einfach als Reise sieht und dann auch dabei bleibt. Ein ganz kurzer Blick, weil wir jetzt irgendwie lange über Fußball sprechen, verständlicherweise, aufs nächste Wochenende, Freitagabend Frankfurt-Bremen, dann am Samstag unter anderem Union gegen Leverkusen und Freiburg gegen Leipzig, Mainz und Darmstadt als ja, Nachbarschaftsduell im Quasi-Abstiegskampf, Bochum-Köln ebenso spannend, Heidenheim, Bayern ebenso und dann Topspiel Dortmund gegen Stuttgart. Ich freue mich auf ein spannendes Spiel im Signal Iduna Park, mein erstes Mal Dortmund im Stadion. Und Sonntag Hoffenheim, Augsburg, also im Dortmunder Stadion. Dortmund im Stadion habe ich natürlich auf der glorreichen Bielefelder Alm schon gesehen zu Bundesliga-Zeiten. Und für dich Sonntag 17:30 Wolfsburg, Gladbach.
Auch da das darf ich im Stadion voll sein, von daher können wir ja beide genau auch eine Menge mitnehmen aus den Stadien. Viel los war auch im Pokal, auch da Kurzabriss würde ich sagen bei den Frauen. Wolfsburg hat mit 9:0 gewonnen gegen Essen, das war eine klare Geschichte. Wolfsburg, man sollte ihnen einfach immer sagen, dass DFB-Pokal ansteht, denn das können die Wölfinnen besser als alles andere. Und auch die Bayern haben sich ja durchgesetzt gegen die Frankfurterinnen.
Ja, es war also grauenvoll, ganz ehrlich. Also es ist krass, dass die Frankfurterinnen, die Münchnerinnen überhaupt, die ja vorher 4:0 in Wolfsburg in der Liga gewonnen hatten, überhaupt noch ins Elfmeterschießen bekommen haben. Deswegen ging mit 1:1 in Elfmeterschießen. Dass dieses Spiel dann am Ende 3:1 ausgeht im Elfmeterschießen, ist ja auch Wahnsinn, weil Frankfurt die ersten 3 Elfmeter alle nicht trifft. Stanway trifft für die Bayern auch den Pfosten, aber sonst ist es wirklich ja, ein desaströses Elfmeterschießen aus Frankfurter Sicht gewesen. Man hat das Ganze zumindest aus der Perspektive von Trainer Nico Arnautis ganz gefasst aufgenommen. Und ich finde, es ist generell für beide Mannschaften, auch wenn du mal aufs Internationale blickst, eine relativ unglückliche Saison. Beide unglücklich in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden. Wolfsburg war da ja erst gar nicht reingekommen. Also finde ich ein bisschen schade, dass die Frankfurterinnen da aus dieser Saison nicht noch mehr gemacht haben. Die Bayern scheinen ja doch mehr draus zu machen. Jetzt sind wir gespannt, 9. Mai, 16 Uhr, wie das dann im Pokalfinale München gegen Wolfsburg ist. Ich fand es auf jeden Fall doch schade, dass die Frankfurterinnen es nicht geschafft haben. Ich habe das Elfmeterschießen zusammen mit Mirko Slomka verfolgt, lustigerweise gestern auf dem Laptop und der hat auch nur sich gewundert, wie man, ich persönlich habe so ein Elfmeterschießen lange nicht gesehen. Deswegen, ja, schade für die Frankfurterinnen und mal gucken, wer sich dann den Pokal am Ende holt. Bei den Männern wird es auch nochmal spannend unter der Saison. Dienstagabend zumindest angesetzt. Kaiserslautern als Zweitligist in der viel zitierten Außenseiterrolle, wie Friedhelm Funkel betonte, gegen den ersten FC Saarbrücken, der im Ludwigspark nach der Drittligaspielverlegung, Wahnsinn eigentlich, hofft, die nächste Sensation zu packen und den Weg nach Berlin anzutreten, während der Mittwoch Leverkusen zu Hause dann wahrscheinlich Düsseldorf schlägt. Beides vom Free TV zu sehen und du als Saarländer, mit welchem Blick guckst du auf diesen Pokalwahnsinn, der da einmal mehr in Saarbrücken ansteht? Weil ja, vor 4 Jahren hattet ihr ja schon mal Halbfinale.
Äußerst gerne. Also es ist auch wahnsinnig schön bei dem ersten Pokalsaison, die du ja schon angesprochen hast, war es ja ein bisschen bitter, dass das Halbfinale dann ohne Fans stattfinden musste. Von daher gibt es jetzt endlich das Halbfinale mit Fans gegen den großen Rivalen, gegen Kaiserslautern. Auch da eine Menge Polizeiaufgebot ist da. Kleiner Funfact dazu, es wurde zwischenzeitlich mal thematisiert, ob das Spiel nach Mainz verlegt werden könnte. Wurde dann abgelehnt von der Polizei, weil sie nicht verantworten konnten, dass sowohl Saarbrücker-Fans als auch Kaiserslautern-Fans in denselben Zügen nach Mainz fahren. Das ist vermutlich auch die richtige Entscheidung. Wobei ich auch ein bisschen Entwarnung geben kann. Ich habe mir aus Saarbrücken sagen lassen, dass anders als es der Wetterbericht aussagt, das Wetter sogar ganz gut ist rund um den Ludwigspark. Von daher gibt es dort vielleicht ja noch Hoffnung. So oder so rechne ich damit. Ich durfte das erste Pokalspiel im Stadion miterleben. Das war schon ganz gut gegen Karlsruhe. Die anderen Spiele waren auch recht unterhaltsam. Ich glaube, das Spiel am Dienstag wird ein Spiel, das von der Spannung lebt. Drücken wir es mal so aus.
Ja, ein Spiel für die Vereinshistorie. Das scheint auf jeden Fall im Vorfeld schon klar zu sein. Und dann machen wir zum Schluss dieser Folge noch einen Sprung auf die Insel. Wir blicken nicht nur auf das Premier League Topspiel, sondern auch auf eine große Reise. Wir blicken gleich nochmal auf die beiden Sonntagsspiele, generell auf eine große Reise von unserem lieben Freund und Kollegen David Müller. Denn der befindet sich mal wieder auf Premier League Reise in London und nimmt uns ausgiebig mit auf eine Reise in den englischen Fußball.
Lieber David, liebe Zuhörer von On The Pitch, der Sportpodcast. Ich sende ganz liebe Grüße von der Insel vom englischen Fußball. Ich habe schon einiges an diesem Wochenende gesehen. Ein bisschen werde ich mir auch noch anschauen. Deswegen einfach mal kurz ein Wort zu dem Premier League Spieltag. Auch da hat ja das letzte Drittel der Saison schon begonnen und es begann an diesem Spieltag mit einem torreichen 4:3 von Newcastle gegen West Ham. Newcastle, die sich ja noch leichte Hoffnung auf Europa machen. Und die jetzt unter der Woche, es steht ja englische Woche in England an, auf Everton treffen. Ein Spiel, wo ich auch zugegen sein werde, freue ich mich sehr drauf. Die Toffees unterlagen bei Bournemouth mit 2:1 und ja, spielen weiterhin gegen den Abstieg. Wird sehr interessant, ob Everton da jetzt dann unter der Woche eine Reaktion im St. James's Park zeigen kann. Ebenfalls hart am Struggeln, kann man so sagen, ist der FC Chelsea, nur ein 2:2 gegen Burnley, die ebenfalls gegen den Abstieg spielen, aber sicherlich diesen Punktgewinn an der Stamford Bridge feiern können, denn die Blues waren lange Zeit in Überzahl, hätten hier definitiv gewinnen müssen. Ebenfalls ein Unentschieden, aber ein 1:1 gab es zwischen Nottingham und Crystal Palace und auch ein 3:3 zwischen Sheffield und Fulham. Sheffield jetzt mittlerweile 10 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer und dabei haben sie lange Zeit sogar mit 3:1 geführt. Am Ende gaben sie den Sieg dann aber doch aus der Hand. Tottenham gegen Luton Town, ein Spiel, wo ich auch war als bekennender Spurs-Fan, habe ich mich sehr über den 2:1 Sieg gegen den Aufsteiger gefreut, aber Luton hat in dieser Saison ja durchaus dem einen oder anderen Favoriten schon ein Schnippchen geschlagen und sie gingen auch zunächst in Führung in der dritten Minute. Der Druck von den Hausherren wurde dann aber doch zu groß. Die Spurs erzwangen kurz nach Wiederanpfiff das 1:1 und kurz vor Schluss drehte Son auf Vorarbeit von Timo Werner schließlich das Spiel. Die Spurs legten damit im Kampf um Platz 5, der ja für die Champions League reichen könnte, vor. Und direkt später kam die Antwort von Aston Villa, die gewann mit 2:0 gegen Wolverhampton, sind somit wieder 3 Punkte vor den Spurs. Wohlgemerkt hat Tottenham aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Verrückt wurde es auch beim Samstagabendspiel zwischen Brentford und Manchester United, wo es so schien, als ob die Partie 0:0 ausgehen würde. Dann machte Mason Mount den vermeintlichen Lucky Punch für United. Brentford schaffte es dann aber doch noch auszugleichen, somit am Ende ein 1:1. Liverpool quälte sich hingegen am Sonntag mit einem 2:1 gegen Brighton. Dieser Sieg sollte aber ganz viel wert sein, denn Manchester United und Arsenal trennten sich 0:0 und somit sprang Liverpool wieder an die Tabellenspitze, jetzt aktuell mit 2 Punkten vor Arsenal. Man City hat 64, somit 3 Punkte hinter Liverpool. Also alles eng beieinander. Die Premier League macht richtig Spaß, auch was den Abstiegskampf angeht. Scheint sich aber doch vieles jetzt zurechtgeruckelt zu haben. Alle 3 Aufsteiger, Luton, Burnley und Sheffield in der unteren Tabellenhälfte. Aber wie gesagt, gerade auch in Bezug auf Everton mit Punkteabzüge, was da potenziell noch kommen könnte, wie auch immer, ist das alles noch nicht fix. Und bis auf Sheffield und ja, Burnley kann man eigentlich auch sagen, stehen wahrscheinlich die ersten 2 Aufsteiger fest. Luton, aber wie gesagt, nur 3 Punkte hinter Everton und auch Nottingham und Brentford sind noch nicht komplett raus aus der Verlosung. Es bleibt also spannend in der Premier League und es lohnt sich da immer wieder hinzuschauen. Von daher sende ich liebe Grüße und gebe zurück ins Funkhaus.
Genau, ein kleiner Hinweis noch vorab. Burnley und Sheffield stehen natürlich nicht als Aufsteiger, sondern als Absteiger fest. Aber danke auf jeden Fall für diesen ausgiebigen Einblick in den Premier League-Alltag und den englischen Fußball im Generellen. Ja, echt schon mal krass, welche Reisen der David da unternimmt, wie viele Spiele er dann abklappert an den verschiedenen Tagen. Und für uns ganz interessant ist natürlich, was in der Premier League so abging. Denn unter anderem am Samstag dieses wahnsinnige Spiel zwischen Newcastle und West Ham am Ende 4:3. Interessant auch mit den Europapokalperspektiven rund um West Ham. Was am Sonntag passiert in der Premier League. Liverpool gewinnt nach einem Rückstand. Danny Welbeck recht früh mit einem Treffer für Brighton noch 2:1 zu Hause in Anfield und klettert damit an die Tabellenspitze, weil City und Arsenal sich nur 0:0 trennen und Stefan Ortega Moreno ohne Gegentor bleibt.
Ja, kleinen Zusammenprall gab es da mit Kai Havertz, kurze Schrecksekunde. Ja, ansonsten war das Spitzenspiel jetzt fußballerisch eher schwach. Die Bayern-Fans werden sicherlich genau auf Liverpool-Brighton geschaut haben, mit Blick auf Jürgen Klopp und Roberto De Serbi. Aber viel mehr gibt's, glaube ich, zu diesem Premier League Super Sunday gar nichts zu sagen. Am Ende läuft das alles auf eine sehr, sehr spannende Schlussphase in der Premier League hinaus.
Genau, so rein Interesse halber, in La Liga liegt Real Madrid vorne, 8 Punkte Vorsprung vor Barcelona. Atletico gegen Villarreal steht heute Abend noch an und in der Serie A, die spielen tatsächlich heute 5 Spiele, die haben wahrscheinlich den Spieltag dann einen Tag nach hinten verlegt, ist Inter Mailand ja auch quasi schon uneinholbar vorne, 9 Punkte Vorsprung vor Milan, obwohl man ein Spiel weniger hat, also das sieht ganz gut aus. So, ich denke, wir sind durch mit den heutigen Themen und ich danke dir schon einmal für ja, die ganze Expertise und das Einlesen und unter anderem natürlich auch den Schachteil, den du hier heute etabliert hast. Und ja, wir können das gerne mal wiederholen und ich denke, du hast dich auch für das ein oder andere Fußball-Special ganz gut geschlagen. Also ein besseres Bewerbungsschreiben als Leroy Sané zumindest verbal abgeliefert heute.
Immer wieder gerne. Danke für die Einladung.
Ansonsten darfst du gerne noch hinweisen, was bei dir gerade so in den nächsten Tagen ansteht, wo man dich findet, wo deine Projekte zu finden sind, was da gerade so Spannendes bevorsteht und ja, was sonst dich noch auf dem Dorf, was du mit dem Herzen bewegst und vielleicht auch, wen du als Athlet oder Athletin der Woche nominierst.
Ja, Kommentatorenblog steht ein bisschen was an, ein paar Beiträge dieser Woche an. Ansonsten steht mein nächstes Spiel bei Flexcore erst am übernächsten Wochenende an zwischen Schalke und Nürnberg, wobei das ja auch als Fan-Duell ein tolles Spiel. Und bezüglich des Athleten der Woche nehme ich doch einfach mal Faustino Oro rein, der Argentinier, der Magnus Carlsen geschlagen hat.
Genau, der wird sich dann wahrscheinlich mit dem Golfer betteln, aber ich würde jetzt einfach mal festlegen, dass wir uns dann für das jugendliche Schachtalent entscheiden. Ich wünsche euch noch einen schönen Ostermontag da draußen und dann hören wir uns in der nächsten Woche dann hoffentlich wie geplant mit Benny wieder. Ich hoffe, das war heute eine ganz hinnehmbare Folge, sowohl mit der Expertise von Nico als auch mit den vor allem Einspielern von Benny. Danke dafür und natürlich auch mit der Premier League-Reise von David, der uns mit auf die Insel genommen hat. Also dann lasst euch nicht so viel verscherzen heute und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.